Ja. Ihr Lieben, vielleicht kurz zu Beginn noch mal etwas zum Ablauf. Ich bringe euch jetzt, wir reden darüber, ich bringe einen Vortrag, das sind 4 Punkte und dann haben wir auch Zeit zu reden. Ihr könnt Fragen stellen, aber ich würde das nach den 4 Punkten ungefähr in der Hälfte machen und dann werden wir sehen, ich habe da noch 4 andere Punkte, die sind kürzer, können wir weitermachen. Ja, das sind 4 Dinge, Grundlagen, wie ich an die Bibel herangehe und 4 Warnungen, die wir in der Bibel finden. Achtung, wenn du sie liest, wo du aufpassen musst. Und in der Zwischenzeit, da können wir schauen, wie viele Fragen sind, ob wir dann da stehen bleiben oder ob ich weitermache. Das werden wir dann entscheiden, wie es ist. Lieben, das Thema ist, welche Gebote aus Mose sind für uns Christen heute noch gültig? Die Antwort auf die Frage ist eigentlich ganz einfach. Ja, nehmen wir 2, 3 Bibelstellen, 3 Minuten sind wir fertig. Ganz ehrlich, die Problematik ist eine ganz andere. Wenn ich euch das sage, sagt er dann, ja, aber das sehe ich nicht so und das sehe ich nicht so und diese Gebote nicht und ich sehe das anders. Da haben wir halt verschiedene Meinungen. Und das ist ja die Problematik, dass wir das verschieden sehen. Ein Buch, eine Bibel, aber wir sehen es verschieden. Und deswegen müssen wir darüber reden, wie gehen wir ran an die Bibel? Warum ist das so? Und deswegen ist das erste Thema heute, warum leiten wir aus der einen Bibel viele verschiedene Lehren ab? Die Bibel auslegen, aber wie? Und heute Abend möchte ich dazu rangehen, was sagt Jesus dazu? Und was lernen wir von den Aposteln? Also mal ins Neue Testament schauen, wie gehen die mit Lehre um, wie gehen die damit um mit Prüfung, wie gehen wir überhaupt heran an die Schrift. Ihr Lieben, was ist heute die Ist-Situation, die wir heute haben? Hier erstmal von 2011 ist das noch, da war der Punkt, im Durchschnitt werden pro Tag weltweit 83.000 Menschen getauft in einer dem Christentum zugerechneten Kirche oder Gemeinschaft. Laut der Statistik von 2011 gibt es 42.000 Konfessionen, die sich alle auf die Erlösung durch Jesus Christus beziehen, aber teilweise grundsätzliche oder gegensätzliche Lehren haben. Also das ist die Situation. Wie kann das sein, dass man so viele verschiedene Lehren haben, die sich alle auf ein Buch beziehen, auf einen Gott, aber dann Lehren haben, die gegensätzlich sind? Das ist doch eine Frage, eigentlich unlogisch bei einem Gott, der Einheit liebt, der uns sein Wort gibt. Aber das ist der Punkt. Nun werden vielleicht einige sagen, ja, Hauptsache gerettet. Ja, das ist ja nur der Punkt in Christus. Ihr Lieben, das sagt Paulus nicht. Das ist nicht ganz korrekt. Paulus sagt nicht, Hauptsache gerettet. Er sagt, Christus ist das Fundament. Einen anderen Grund kann niemand legen, außer dem, der gelegt ist in Christus. Christus ist das Fundament, auf dem wir stehen, alle. Das ist der Punkt. Fundament. Ihr Lieben, ein Vers und das ist fertig. Da gibt es nicht viel zu sagen. Es ist nicht Christus und es ist nicht bisschen dies und bisschen. Nein, einfach Christus, fertig. Das ist das Fundament, was er am Kreuz für uns getan hat. Und dann braucht er 3 Verse, um etwas zu erklären, nämlich wie wir auf das Fundament bauen. Es geht weiter. Seht aber zu, wie ihr auf diesen Grund baut. Gold, Silber, Edelsteine oder Holz, Heu und Stroh. Der Tag der Wiederkunft Jesu wird es offenbaren, ob die Werke bleiben oder verbrennen werden. Bleiben die Werke, so wird derjenige Lohn empfangen. Verbrennen sie, so wird derjenige gerettet, doch wie durchs Feuer hindurch. Hier sehen wir, dass es Paulus wichtig ist, darauf hinzuweisen, passt auf, wie er auf das Fundament baut. So die einen werden gerettet mit Lohn und die anderen gerade so wie durchs Feuer hindurch. Es ist doch wichtig, darüber zu reden, wie wir leben, was wir tun, wie wir auf das Fundament bauen, um nicht dann, wenn dieser Tag kommt, plötzlich zu merken, oh, gerade noch so gerettet und die Werke verbrennen. Es ist also wichtig, wie wir leben. Und hier sehen wir das. Das Fundament ist das eine und die 42.000 Konfessionen ist das, wie wir leben. Das ist der andere Punkt. Und es ist beides wichtig. Du kannst glatt durch die Bibel gehen. Jesus sagt am Ende, geht hin in alle Welt, tauft sie. Taufe, Errettung, führt sie zur Errettung, Taufe, kurzer Punkt, einmal untergetaucht, ja, vorneweg, die Bekehrung ist ein kleiner Prozess. Aber dann, lehret sie halten alles, was ich euch befohlen habe. Ist ein langer Prozess, lehret sie auch so zu leben. Also Fundament, an Christus glauben, Taufe und dann lehret sie so zu leben. Und bei dem zweiten Punkt haben wir plötzlich so viele verschiedene Meinungen. Lieben, das ist nicht ganz so, wie Gott sich das gedacht hat. Und deswegen müssen wir zuerst darüber reden, wie wir rangehen. Die Hauptgrundlage finden wir an verschiedenen Bibelstellen, 5. Mose 4,2, dasselbe steht, 5. Mose 13,1 und Offenbarung 22, 18, 19 wird es nochmal wiederholt. Ihr sollt nichts hinzufügen zu dem, was ich euch gesagt habe und nichts davon wegnehmen, dass ihr bewahrt, was ich euch geboten habe. Das ist die klare Ansage Gottes. Und das steht zuerst in 5. Mose 4,2. Wisst ihr, was dort beginnt? In 5. Mose ist die neue Generation, 40 Jahre durch die Wüste, und dann kommt sie am Berg Moab an, und dann ist dort die neue Generation. Dann lesen wir in 5. Mose 1, Vers 5, da begann Mose das Gesetz auszulegen oder zu verdeutlichen, klar und deutlich zu lehren, und zwar der nächsten Generation, die Kinder, die jetzt groß geworden sind, die nicht dabei waren am Berg Sinai. Und denen legt er das Gesetz aus. Und dann haben wir erstmal in 5. Mose 3 Kapitel, da wird nur die Wüstenwanderung reflektiert, und dann geht es los, und als allererstes sagt Gott, tut nichts hinzu, nehmt nichts weg und bewahrt, was ich euch geboten habe. Und das ist eigentlich der Hauptpunkt, das zu tun, das ist es. Für diesen Abend ist das der Punkt, wenn wir das beherzigen, was da drin steckt, das wollen wir uns Stück für Stück anschauen. Was ist denn hinzufügen? Da habe ich einen Bibelvers. Und dann interpretiere ich den mit meiner Meinung. Ich führe meine Meinung dazu, wie dieser Vers gemeint ist. Und Gott sagt, mach das nicht. Weglassen. Ich nehme nur einzelne Verse, lass sie weg und bewahre es nicht. So hinzufügen. Was ist denn, wenn ich jetzt wirklich nichts hinzufügen darf? Was mache ich denn jetzt mit Versen, die Interpretationsspielraum haben, die man verschieden sehen kann? Und Gott mir klar sagt, du darfst nichts hinzufügen. Du darfst nicht deine Meinung dazufügen. Lieben, da bleibt nur eins. Wenn ich das nicht darf und ihr nicht und niemand darf, dann kann es nur Gott. Nur er darf das Wort erklären. Wenn ich meine Auslegung nicht hinzufügen darf, dann ist die Konsequenz, die Bibel muss ich selbst auslegen. Und wir können das in dem einen wichtigen Satz zusammenfassen, die Bibel legt sich selbst aus. Das heißt, die Interpretation für einen Vers muss aus der Schrift kommen. Und die Verse, die ich ranziehe, müssen auch klar sein. Wenn die nicht klar sind, muss ich die auch wieder erstmal interpretieren mit anderen Versen. Ich muss so weit zurückgehen, bis ich bei der Quelle bin und bis es ganz klar ist, und muss dann daher die Lehre aufbauen, dass ich in allen Dingen auf der Schrift bin und nichts hinzufüge von meiner eigenen Meinung, was ich denke und meine oder was irgendjemand denkt. Das ist das Prinzip. Ihr Lieben, das schauen wir uns an. Konkret den ersten Punkt, nichts hinzuzufügen. Ein Beispiel aus Matthäus 5 bis 7. Sicher kennt ihr die Geschichte, ich lese nochmal kurz. Der Teufel führte Jesus nach Jerusalem und stellte ihn auf die Zinne des Tempels und spricht zu ihm, wenn du Gottes Sohn bist, so stürz dich hinab, denn es steht geschrieben, er wird seinen Engeln Befehl geben, dass sie dich auf Händen tragen, damit du deinen Fuß nicht an einen Stein stößt. Da sprach Jesus zu ihm, wiederum steht geschrieben, du sollst den Herrn, deinen Gott, nicht versuchen. Der Teufel zitiert hier Psalm 91, 11. Er wird seinen Engeln befehlen, dass sie dich auf Händen tragen, damit du dich nicht verletzt. Und diese Bibelstelle ist absolut Wahrheit. Psalm ist Gottes Wort, ist Wahrheit. Ausnahmsweise kommt aus dem Mund von dem Teufel das, was er hier sagt, Wahrheit. Aber es ist nicht, was er sagt, sondern er zitiert die Schrift. Und die Schrift ist Wahrheit, so korrekt. Er ist biblisch, steht auf dem Fundament. Und jetzt kommt seine Lehre. Beweise, dass du Gottes Sohn bist und stürz dich hinab. Naja, wir haben doch gelernt, Glaube ohne Werke ist tot. Wir sollen unseren Glauben zeigen durch Werke, also zeige das. Und wenn da steht, Gott wird dich bewahren, dann stürz dich hinunter und zeig deinen Glauben und beweis allen, wer du bist und dass du glaubst. Und was macht Jesus jetzt? Er diskutiert nicht mit dem Teufel. Du bist ja der Teufel, du hast überhaupt keine Ahnung und du lebst ja überhaupt nicht so. Und überhaupt, das geht doch gar nicht. Wer glaubt dir denn schon? Und da liegst du falsch. Also das ist nicht so. Macht er nicht. Jesus ist ganz entspannt und er sagt, wiederum steht geschrieben, du sollst Gott nicht versuchen. Er sagt einfach, er nimmt einfach eine andere Bibelstelle aus der Schrift und diese Bibelstelle interpretiert unsere erste Bibelstelle, wie ich sie anwenden darf oder wie ich sie nicht anwenden darf. Das heißt, du sollst Gott nicht versuchen, ich soll Gott nicht mutwillig in eine Situation führen, wo er mich bewahren muss. Ja? Führe Gott nicht mutwillig in eine Situation, wo er dich bewahren muss. Und das wäre ja, wenn Jesus sich bewusst darunter stürzt, führt er Gott in eine Situation, wo er jetzt eingreifen muss. Und das sollen wir nicht machen. Und das erklärt diese Bibelstelle aus 5. Mose 6,16. So ist eine Bibelstelle, die die andere interpretiert und damit klar zeigt, stürzt sich hinab, ist eine falsche Lehre. Das ist das Grundprinzip, das wir hier sehen. Und wir müssen feststellen, obwohl es eindeutig geschrieben steht, kann die Lehre falsch sein, weil ich andere Bibelstellen nicht beachte. Und das ist diese, wiederum steht geschrieben, Grundlage, diese erste. Ja? So würde ich diese nennen, wiederum steht geschrieben. Man kann es doch als Prinzip nehmen oder etwas, was man beachtet. Wenn ich etwas interpretiere, muss das, was ich dann lehre, auch aus der Schrift kommen, aus einer anderen Stelle bestätigt werden. Ansonsten kann es falsch sein, ist halt dann meine Meinung. Und damit können wir das identifizieren und prüfen.
Also ganz einfach.
Es ist, wenn man es kann, einfach. Lasst uns doch mal das machen, ihr Lieben. Ihr habt das jetzt gesehen, wir haben einen Bibelvers, wir haben eine Lehre und wir haben eine Prüfung. So, ja, so würde ich das zusammenfassen, Bibelvers, Lehre, Prüfung, und das machen wir einfach mal. Ja? Nehmen wir einfach eine andere Bibelstelle. Markus 16,18, die Gläubigen werden giftige Schlangen mit Händen hochheben. Der ganze Zusammenhang ist, denen, die da glauben, werden die Zeichen folgen. In meinem Namen werden sie böse Geister austreiben, auf Kranke die Hände legen, wird es besser werden. Wenn sie was Tödliches trinken, wird es ihnen nicht schaden. Und sie werden Schlangen mit Händen hochheben und es wird ihnen nichts schaden. So, jetzt nehmen wir diese Sache, Gläubige werden Giftschlangen mit Händen hochheben. Ja, zeig deinen Glauben. Also, was machen wir? Wir holen eine Kiste mit Giftschlangen, stellen die vorne hin und dann, wenn du Glauben hast, kommst du nach vorne und hebst die hoch. Also, wie würde doch beweise, dass du Gott glaubst und hebe giftige Schlangen mit deinen Händen hoch. Was ist? Das zeigt doch dann dein Glauben. Es steht doch klar geschrieben. Es ist doch deutlich da. Und jetzt zeige deinen Glauben. Wahrscheinlich. Ja, das, jetzt fängst du an mit diskutieren. Ich würde lieber, dass man klar sagt, was steht geschrieben, ja? Eigentlich ist hier genau dasselbe. Wiederum steht geschrieben, du sollst Gott nicht versuchen. Ich möchte euch nur mit diesem Beispiel mal vor Augen führen, dass Menschen das machen. Ja? In den USA gibt es diesen Brauch. Ja, da hält sich dieser Brauch, das Anfassen von giftiger Schlangen. Und hier ist man zu Besuch bei Menschen, die erleben in Gottes Hand legen, aus der Süddeutschen Zeitung einen Artikel von 2019. So, diese Menschen glauben das und sie sagen, hey, wenn du deinen Glauben, beweist deinen Glauben, und dann sind die Giftschlangen vorne und dann heben sie die mit Händen hoch und sie sagen, sie sind, und diese Menschen sind total ehrlich und aufrichtig und sie sagen, hey, das steht doch da, wir müssen doch unseren Glauben zeigen, und die machen das. Das musst du erst mal verstehen, dass die Menschen es so sehen und machen. Die Praxis ist, es sind einige gestorben, andere haben die Kämpfe durchstanden. Ich meine, ihr Lieben, ihr lacht vielleicht innerlich oder sagt, okay, das ist jetzt natürlich logisch und klar, da fallen wir nicht drauf rein. Würdet ihr nicht drauf reinfallen, wenn man die Giftschlange vorne hätte? Völlig klar. Aber versucht doch mal, das Prinzip zu verstehen. Wenn wir nämlich zu unseren Sachen kommen, da fängt die Diskussion an. Und da seht ihr gar nicht, dass wir das genauso machen in unserer Lehre, die wir verbreitet ist so landesweit. Das ist der Punkt. Deswegen, dass wir das Prinzip verstehen, diese Grundlage. Nehmen wir ein anderes Beispiel, ja? Also hier, du sollst Gott nicht versuchen, ist also dasselbe, ist eine falsche Lehre, das zu tun. Gott nicht mutwillig in eine Situation führen, wo er dich bewahren muss, ist genau dasselbe. Und zu verstehen, obwohl es eindeutig geschrieben steht, kann die Lehre falsch sein, weil ich andere Bibelverse nicht beachte. Das muss uns bewusst werden, dass auch wir falsch sein können, obwohl es doch klar geschrieben steht. Das ist der Punkt. Wie oft höre ich das? Es steht doch klar da, fertig, brauchen wir nicht drüber reden. Wenn ich da andere Bibelstellen bringe, oh, du bist wieder sonst wie ein Pharisäer und was weiß ich, was ich da voll geschimpft werde. Einfach mal, Jesus hat das so gemacht. Ganz sachlich bleiben. Nehmen wir eine andere Bibelstelle, die auch gut versteht. Ja? Es sind Zeichen und Wunder der Apostel bei euch geschehen, 2. Korinther 12, 12. Diese Zeichen und Wunder wurden der Gemeinschaft der Apostel verheißen. Also nur damals, gibt es heute nicht mehr. Und dieser Rückschluss ist eine Annahme. Also ist auch bei euch heute nicht mehr, aber bis vor 100 Jahren war das, vor über 100 Jahren verbreitet. Das ist einfach nur damals so gewesen, heute gibt es nicht mehr Zeichen und Wunder. Brauchen wir aber auch nicht diskutieren, sondern einfach, Wiederum steht geschrieben, wer an mich glaubt, der wird die Werke auch tun. Die Zeichen sind abhängig vom Glauben, nicht vom Apostelamt, weil Jesus sagt, wer glaubt. Oder vor uns Markus 16, die Zeichen, die da glauben, nicht die Zeichen, die den Aposteln folgen. Zwei Bibelstellen, die eindeutig das widerlegen und zeigen, okay, diese Annahme, diese Lehre ist falsch. Und ein viertes Beispiel, wo wir jetzt mal in unseren Bereich gehen. Wenn du mit deinem Mund bekennst, Jesus ist der Herr und glaubst, dass Gott ihn auferweckt hat, dann wirst du gerettet. Das ist der Vers und die Lehre, du bist errettet, wenn du Jesus als Herrn bekennst. Werke sind für die Errettung nicht notwendig. Und ich denke, das ist doch, was wir eher schon bejahen, diesen Vers, ja. Aber ist das so? Oder ist das eine einseitige Lehre? Stimmt das? Wiederum steht geschrieben, nicht jeder, der zu mir sagt, Herr, Herr, wird in das Himmelreich kommen, sondern wer den Willen meines Vaters im Himmel tut. Plötzlich, also einfach mit meinen Lippen zu bekennen, ich glaube an Jesus, das reicht offensichtlich nicht, weil Jesus sagt, das reicht nicht, sondern wer den Willen tut. Also es bekennen und den Willen Gottes zu tun. Es braucht offensichtlich beides. Gehen wir noch eine Stelle, noch eine zweite zum Prüfen. So seht ihr nun, dass der Mensch durch Werke gerechtfertigt wird, nicht durch Glauben allein. Der Zusammenhang ist, dass Abraham seinen Sohn bereit ist, ihn zu opfern und bereit ist, im Glauben Schritte zu gehen und es tut, was Gott ihm gesagt hat und gehorsam ist. Und dann steht da, die Werke zeigen seinen Glauben. Das heißt, dass nur das Bekennen ist eine einseitige Lehre und ist nur halb wahr, denn Glaube ohne Werke ist tot. Das heißt, wenn ich mit meinem Munde bekenne und mit dem Herzen glaube, also wenn jemand mit dem Herzen glaubt, hat es Werke zur Folge. Er tut es. Ansonsten ist der Glaube nicht echt. Das ist ein Lippenbekenntnis und das reicht nicht. Und so ist hier die Gefahr einer einseitigen Lehre besteht, wenn man nur die eine Seite predigt und nicht, hey, das braucht auch Glauben. Also auch Werke, die daraus kommen aus dem Glauben. Korrekt, korrekt. Genau. Genau, und das ist eine Diskussion, die man führen muss. Ich will einfach heute mal nur zeigen, hey, wir brauchen auch die andere Seite. Es reicht nicht, all die Verse aufzuführen, die du gerade gesagt hast. Das wären einfach weitere Verse wie Römer 10, 9. Auch wenn ich da 10 Verse habe, habe ich auch 10 Verse, die das andere sagen. Und ich muss beides bringen und es muss beides ins Gleichgewicht kommen oder es muss beides ist wahr und ich muss beides miteinander verbinden, dann ist meine Lehre ausgewogen und klar. Und wenn ich die einen weglasse, dann lasse ich ja was weg und bringe nur diese Seite. Das ist ja eine Problematik, die ich einfach mal aufzeigen will, die, worüber man reden muss. Ja? So, das ist nicht, also heute Abend will ich das einfach mal die Punkte zeigen, worauf es drauf ankommt, die wiederum steht, geschrieben Verse mit einbeziehen. Und dann ist die Lehre rund. So, Glaube ohne Werke ist tot. Das gilt für alle. Da gibt es viele Verse, die das zeigen, dass der Glaube die Werke zeigt. Oder die zeigen, dass der Glaube echt ist. Das heißt, die Rettung ist durch meinen Glauben, nicht durch die Werke. Aber wenn ich glaube, hat das eine Auswirkung auf mein Leben. Und durch die Werke kannst du sehen, was jemand glaubt. Das heißt, durch das, was jemand tut, kannst du in sein Herz schauen, weil jeder das tut, was er glaubt. Nicht das, was er will, nicht das, was er möchte, nicht das, was er sagt, sondern am Ende des Tages tut er das, was er im Herzen hat und dort für richtig hält. Er lebt seinen Glauben. Bewahre dein Herz mit allem Fleiß, ja, Sprüche 3 oder 4, 23, denn daraus quillt das Leben, aus dem Herzen kommt das Leben. Das ist ein Prinzip, du tust das, was du glaubst. Und an den Werken ist der Glaube sichtbar. Also wäre ein Thema für den ganzen Abend, diese Stellen anzuschauen, für heute mal nur, wir brauchen auch die anderen Verse und müssen die zusammenbringen und dann verstehen wir die Lehre richtig. Wenn man einfach anschaut, errettet um zu dienen, Mose, führ das Volk aus Ägypten, lass mein Volk, dass es mir diene. Hebräer 9, 14, wir bekommen Vergebung, um Gott zu dienen. Hebräer 12, 28, wir bekommen Gnade, um ihm zu dienen. Das hängt zusammen, die Errettung und jetzt gehören wir zu Gott und dienen ihm. Du kannst das nicht trennen und nur die eine Seite und dann ist gut. Das ist, was ich zeigen will. Und ihr seht, dass da eine Menge Potenzial ist, nachzudenken, und wir sofort, wenn es uns betrifft, sofort unsere Argumente haben. Und die Leute, die die Schlange hochheben, die haben ihre Argumente. Die werden dir noch andere Stellen bringen und sagen, ich muss meinen Glauben zeigen auf diese Art und Weise. Und das gilt zu verstehen. Könnte es sein, dass ich einseitig, dass ich Dinge übersehe? Das ist, worauf ich einfach mal hinweisen will. Das ist der erste Punkt. Wiederum steht geschrieben, ihr sollt nichts hinzufügen zu dem, was ich gesagt habe, und nichts wegnehmen, dass ihr bewahrt, was ich euch geboten habe. Das ist wieder der Grundvers. Also das erste, aufpassen, dass ich nichts, ich meine Meinung hinzufüge. Wie ist das mit dem Wegnehmen? Ja, wenn das zweite, der zweite Punkt, nichts hinwegzunehmen. Ich will dazu mal eine Geschichte erzählen. Also ist ein junger Mann, vielleicht so 20, geht da ganz locker so die Straße entlang, da sind Häuser und sieht da so ein Haus, die Türe so ein bisschen offen. Und plötzlich, da hört er einen lauten Schrei aus dem Haus. Da ist eine Frau, die hat geschrien. Da geht er ganz sachte rein, drückt die Tür ein bisschen auf, geht rein in den Korridor und sieht, da hinten ist eine Tür, ein bisschen Licht, geht da ran und schaut durch das Schlüsselloch. Und da sieht er, da ist ein Mann mit einem Messer und Blut überströmt. Und er rennt raus, er denkt, das muss ich ganz schnell die Polizei, ruft an, ruft die Polizei, und die kommt auch gleich her und stürmt das Haus rein und reißt die Tür auf und sieht da, da ist ein Mann, der einen Fisch zerlegt und eine Frau, die Kartoffeln schält. Sowas war passiert. Der Mann wollte diesen Fisch schlachten und der ist aus der Hand gerutscht und war schon ein bisschen, das Blut spritzte und die Frau erschrak und schrie. Und was hatte der junge Mann gesehen? Erstens ein Schrei gehört. Eine Frau hat geschrien. Zweitens ein Mann und ein Messer und Blut. Das sind vier Fakten. Ja, da hat er eine Geschichte. Ist ja klar. Das hat er sofort ausgedeutet und gesagt, dann ist das Fakt. Das ist ein Verbrechen, was geschieht. Aber er lag verkehrt. Ja? Was er durch das Schlüsselloch sah, war richtig, aber seine Schlussfolgerung oder Meinung dazu war falsch. Das muss man festhalten. Das heißt, die Fakten von der Meinung zu unterscheiden. Fakten, Schrei, Messer, Blut, Mann, korrekt. Die Meinung, ein Verbrechen geschieht, das ist eine Deutung. Hätte müssen ein bisschen, aber in so einer Situation, ich weiß Bescheid, alles klar, fertig, Meinung gebildet, Ende. Und das ist falsch. Übertragen wir das mal auf die Bibel, den Text von der Auslegung unterscheiden. Die Bibeltext ist immer wahr und richtig, aber meine Anwendung oder Auslegung kann falsch sein. Und wann kann die falsch sein? Naja, wenn ich nicht alles sehe. Ich habe nur einen Vers und sehe nicht den gesamten Zusammenhang des Textes, sehe nicht, was möchte uns der Schreiber sagen, wo ist er gerade mit seinen Gedanken, und dann interpretiere ich aus meinem Hintergrund, ja, ich weiß schon Bescheid, ich habe ja ein paar Fakten gelesen, die sind klar biblisch, und dann habe ich meine Lehre fertig. Lieben, die kann falsch sein, weil ich den Zusammenhang nicht lese. Beispiel, Zusammenhang lesen aus der Bibel. 1. Korinther 5, 9. Ich habe euch geschrieben, dass ihr nichts mit Leuten zu tun haben sollt, die sich zu sexuellem Fehlverhalten hinreißen lassen. Da das der 1. Korintherbrief ist, den wir haben, und er das schreibt, muss es also noch einen Brief geben, den er vorher geschrieben hat, den wir nicht haben. Und in dem Brief hat er wohl das geschrieben, habt nichts zu tun mit Leuten, die sexuelles Fehlverhalten haben. Weil es hier steht, ich habe euch geschrieben. Das ist der 1. Korintherbrief, 1. Korinther 5, 9. Und wenn Paulus schreibt, ich habe euch geschrieben, muss er vorneweg etwas geschrieben haben. Also logisch.
Und zwar nicht im 1. Korintherbrief.
Nein, im 0. Korintherbrief, also vor dem 1. Korintherbrief. Wir haben also nur den 2. und 3. und den 1. nicht, aber da wir nur zwei haben, nennen wir sie 1. und 2. Aber der Text sagt, ich habe euch schon mal was geschrieben. So, da hatte er geschrieben, ihr sollt nichts mit Leuten zu tun haben, die sich zu sexuellem Fehlverhalten hinreißen lassen. So, was nehmen wir diese Bibelstelle, was machen wir jetzt draus? Naja, alle Menschen, die irgendwo sexuelles Fehlverhalten haben, also eine ganze Menge Heiden, eine ganze Menge Leute, kann ich ja mit kaum jemandem noch Kontakt haben. Das wäre jetzt klar abgeleitet von dem Vers. Und weil Paulus das weiß, die Leute haben da sonst was draus gemacht, muss er das nochmal schreiben in dem Brief. Und jetzt muss Paulus sich korrigieren, und das macht er glücklicherweise hier direkt im nächsten Vers. Und er schreibt, Da habe ich natürlich nicht alle Menschen auf der Welt gemeint, die sexuell unmoralisch leben, habgierig sind, stehlen oder Götzen anbeten. Sonst müsstet ihr ja die Welt verlassen, Leute. Versteht das nicht? Das habe ich so gar nicht gemeint. Und jetzt erklärt er, was er gemeint hat. Nein, ich meine, dass ihr euch von denen trennen sollt, die sich Christen nennen und trotzdem verbotene sexuelle Beziehungen eingehen, geldgierig sind, Götzen anbeten. Mit solchen Leuten sollt ihr keinerlei Gemeinschaft haben. So, er beschränkt das auf die, die sagen, ich bin gläubig, ich gehe den Weg mit Gott. Oder die predigen, ja. Und dann haben die sexuelles Fehlverhalten, von denen sollt ihr euch trennen. Ganz klare Unterscheidung, natürlich nicht von der Welt, sondern von denen sollt ihr euch trennen. Wenn man also das nicht weiterliest, kann man absolut falsche Lehre, falsche Konsequenzen davon ziehen. Und hier korrigiert sich Paulus, und das ist wichtig zu sehen, was sagt der Text im Zusammenhang. So, und wenn wir da zu Paulus kommen, passiert das so oft. Dem Paulus passiert das so oft, er schreibt etwas und dann denkt er, meine Güte, wenn die Leute das lesen, das könnten die wieder falsch interpretieren und verdrehen. Und dann finden wir das 14 Mal im Neuen Testament, Paulus korrigiert sich, auf keinen Fall falsch verstehen, bitte, bitte gar nicht. Sondern ich meine das nicht so, sondern so. Er korrigiert sich hier an all diesen Stellen. Und wie oft im Neuen Testament korrigiert er sich nicht und wir verdrehen ihn. So, dass Petrus schreibt im zweiten Petrusbrief, ab Vers 15, also Kapitel 3, ab Vers 15, 16. Ihr Lieben, unser lieber Bruder Paulus, der schreibt sehr viel von der Gnade in seinen Briefen, aber einiges ist schwer zu verstehen, das wird verdreht von denen, die es oberflächlich lesen oder ungelehrt sind. Also er warnt davor, Achtung, Paulus, da könnt ihr ganz leicht Dinge verdrehen. Wenn man nicht den Zusammenhang liest, besteht die Möglichkeit, vor allem Paulus zu verdrehen. Also die zweite Sache ist, den Zusammenhang zu lesen. Ihr Lieben, wie ist die Praxis? Ich übertreibe nicht, ich zeige euch die Praxis, wie ich sie erlebt habe. So. Steht doch geschrieben, mir ist alles erlaubt. Fertig. Da wird nicht geguckt, wie ist der Zusammenhang, was meint er, was hat er im Kopf, welchen Faden geht er lang, wo schreibt er, in welchem Zusammenhang, mir ist alles erlaubt. Einfach, zack, fertig, bin biblisch, mir ist alles erlaubt. Das erinnert mich so an den Teufel, steht geschrieben, stürzt dich runter. Also ganz klar dasselbe. So, hier fügt meinen Worten nichts hinzu und lasst nichts davon weg. Wenn wir also das beachten, nichts weglassen, würden wir als erstes einmal das ganze Kapitel lesen und den Zusammenhang schauen. Was ist der rote Faden? Von was spricht er? Der zweite ist, da musst du die Schrift kennen. Ihr Lieben, Jesus wird oft gefragt von den Pharisäern, wie ist das, wie ist das? Ja, Matthäus 12, wie sind das die Sache mit dem Schabbat? Was sagt Jesus? Jesus antwortet, wiederum steht geschrieben, das erste und das andere, Jesus antwortet, habt ihr nicht gelesen? Kennt ihr die Schrift nicht? Matthäus 19, ja, die Pharisäer fragen, wie ist das jetzt mit der Scheidung? Jesus sagt, was? Sag mal, kennt ihr die Schrift nicht? Habt ihr nicht gelesen? Matthäus 21, die Sache mit, die schreien Hosianna und die regen sich oft, die Pharisäer, und Jesus sagt zu den Pharisäern, sag mal, habt ihr die Schrift nicht gelesen? Kennt ihr die Schrift nicht? Und dann nochmal, und nochmal, kennt ihr die Schrift nicht? Geht um die Auferstehung, und kennt ihr die Schrift nicht? Immer wieder. Er bezieht sich auf die Schrift, auf andere Bibelstellen, sagt mal, die Antwort auf eure Frage, sagt er den Pharisäern, die steht doch geschrieben. Und wie oft habe ich das so empfunden, so Gott sagt mir, hey, lies doch erstmal. Und mit Fragen so, die ich hatte in meinem Kopf, habe ich manchmal die Bibel gelesen und meine Fragen so, und plötzlich sehe ich die Antwort. Und da die Antwort beim Studium. Also wenn Gott zu mir sagt, dass man oft, bevor du mir deine Frage stellst, lies doch erstmal. Jetzt mache ich das immer. Ich lese erstmal die Bibel und erstaunlicherweise, dann findet man an anderer Stelle die Antwort. Und es wird erklärt. Was wir hier sehen, die Bibel legt sich selbst aus. Das ist das, was Jesus also gemacht hat, immer wieder die Schrift herangezogen. Und dann wird dieser Vers immer deutlicher, wenn man diese Dinge beachtet. Die Bibel legt sich selbst aus. Das heißt, nicht den Zusammenhang weglassen, nichts hinzufügen und nichts wegnehmen. Also nichts wegwählen, was noch geschrieben steht. Genauso natürlich das Widerspruch steht geschrieben, Prinzip, dort wird auch, soll man auch nichts weglassen. Ja? Aber da wird eher hinzugefügt durch die eigene Meinung. Nichts weglesen, den Zusammenhang lesen. Und das dritte ist, die Schrift bewahren. Lieben, bewahren, was steht da? Da steht das Wort Schamar, das heißt behüten, beschützen und bewahren. also die Schrift beschützen, dass sie nicht verändert wird. So ein Wächter sein des Wortes, damit wie so ein Schatz bewahren, dass sie ja nicht verändert wird. Wenn also bei Mose steht zum Beispiel, du sollst Gottes Gebote halten. Wisst ihr, was da steht? Schama. Du sollst Gottes Gebote bewahren, behüten, beschützen. Das ist das Schama. Und dann, wenn du sie verstanden hast, dann tun. Das ist das Wort für, du sollst sie halten, das ist Schama. Kennen wir das Wort? Benutzen wir das? Na klar. Ich vermute mal, fast in jedem Gottesdienst am Ende kommt der Segen, der Herr segne dich und behüte dich. Und das Wort behüten ist das Wort Schama. Ja, das steht dort und das ist dasselbe Wort, wo wir bitten Gott, behüte uns. Gott sagt, bitte, behütet mein Wort, dass es nicht verändert wird. Tut nichts hinzu, lasst nichts weg. Das ist Gottes Ermahnung. Wie bewahren wir? Wenn wir Gottes Wort bewahren, steht ja oft die Frage im Raum, naja, wie jetzt soll ich das jetzt wörtlich, wirklich, wörtlich bewahren? Also soll ich es wörtlich nehmen? Wie ist das jetzt so, diese ganze Diskussion, Gottes Wort wörtlich zu nehmen? Geht ja nicht, kann ja nicht wörtlich nehmen. So, wie gehen wir mit diesem Part um? Ja, Jesus sagt, jeder Buchstabe ist gültig. Er ist da sehr penetrant. Jeder Punkt ist gültig. Wie gehe ich damit um? Wenn wir dieser Frage nachgehen, müssen wir einfach mal in die Sprache schauen. Was ist Sprache? Ich habe etwas in meinem Kopf und das möchte ich weitergeben. Das heißt, ich nehme es aus meinem Kopf und formuliere es in Worte. Ihr hört diese Worte, nehmt sie auf und wandelt sie wieder in eurem Kopf um in euer Bild, in das, was ihr verstanden habt. Auf diesem Weg geht viel verloren. Alleine bei der Umwandlung von meinen Gedanken in Worte, 20%. Auf dem Weg noch eine Menge und dann bei der Rückumwandlung wieder 20%. Also da geht viel verloren. Was bedeutet jetzt wörtlich nehmen? Wie gehe ich damit um, wenn in Sprache so vielseitig ausgelegt werden kann? Das heißt, du legst meine Worte vielleicht anders aus, weil du einen anderen Hintergrund hast. So, wörtlich nehmen. Nehmen wir ein Beispiel aus der deutschen Sprache. Ja? Die Mauer. Wenn ich jetzt sage, die Mauer ist hoch, die Mauer war hoch genug. Was bedeutet das? Die Mauer war hoch genug. Lieben, damit könnt ihr nichts anfangen. Ihr wisst doch gar nicht, woran ich denke. Da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Das ist ein Satz, der ist nur interpretierbar, rein wie ihr wollt. Könnt ihr alles hineininterpretieren. Ich gebe euch mal Beispiele. Man kann sagen, ja, die Mauer im Garten aus Stein. Ah, eine Mauer aus Stein, vielleicht auch das Erste, woran ihr gedacht habt. Okay, die Mauer ist aus Stein, wird gebaut. Aber was ist, wenn ihr nach Berlin fahrt? Da gab es diese Mauer, die war aus Beton und Stacheldraht. Wenn du jetzt nach Berlin fährst, ja, und du fragst einfach, wo ist die Mauer? Ja, die sagen dir da lang, dort lang, fertig. Du brauchst nichts sagen. Ich suche die Mauer, die Ost- und Westdeutschland getrennt hat, bis zum Jahre 1989, wurde am 9. November dann geöffnet. Kannst du sparen. Sag einfach die Mauer. Die wissen Bescheid. Warum? Na, die kennen den ganzen Hintergrund. Da brauchst du nichts machen. Ja? Aber wenn jemand aus Südamerika, der nichts weiß von Deutschland und Berlin, der kommt nach Berlin und die Leute in diesem Touristenbus sagen, jetzt geht's zur Mauer. Ah, okay, wir fahren zur Mauer. Guckt er raus, da ist eine Mauer, da ist eine Mauer, da ist eine Mauer. Was reden denn die Leute? Es sind überall Mauern. Ja, welche Mauer? Ist das die Mauer? Fragt er, ist das die Mauer? Nein, nein. Aber der kann nichts anfangen. Der kennt das nicht. Du brauchst die Hintergrundgeschichte und die wird nicht immer erklärt, weil man in Berlin geht man davon aus, du wirst zur Mauer, geht man davon aus. Und manchmal geht der Paulus davon aus, dass du seinen Gedanken kennst und er führt ihn aus. Aber wenn du was ganz anderes im Kopf hast und den nicht kennst, landest du sonst wohl wie bei dem in Berlin, der nicht weiß, wenn die Leute von der Mauer sprechen, was das ist, weil er sie nicht kennt. Gehen wir weiter. Drittes Beispiel. Wie ist das beim Fußball? Da sieht die Mauer so aus. Die Mauer beim Freistoß sind Menschen. Da wird einfach von der Mauer gesprochen. Und wenn da jemand vom Fußball kommt, sagt, ey, die Mauer, die hat gehalten, das war ein super Team und der war in 20 Sekunden stand die Mauer. Und jemand, der von Fußball keine Ahnung hat, denkt, von was redet er denn? Mauer in 20 Sekunden, wie soll das gehen? Puh, völlig überfordert. Wenn du also den Hintergrund nicht kennst, und die Leute, die vom Fußball kommen, die erzählen nicht, da wurde eine Mauer gebaut, weil da ein Freistoß war, das waren Spieler, die stellten sich davor. Das alles wird weggelassen, weil ja die Leute die Geschichte kennen. Okay? Jetzt, ihr Lieben, nehmen wir das doch wörtlich. Ja? Bleibt mal dabei, wir nehmen das wörtlich Und wie sieht das aus? Die Mauer beim Fußball wörtlich nehmen, sieht so aus. Jetzt wird beim Freistoß erstmal eine Mauer gebaut, weil wir nehmen das ja wörtlich. Und das ist natürlich Fun, also ist absoluter Schwachsinn, klar, aber das bedeutet es wörtlich zu nehmen. Und jemand, der das nicht den Hintergrund kennt, der sagt, also wenn ich das wörtlich nehme, das geht gar nicht. Ich kann es doch nie wörtlich nehmen. Wie sollte das gehen beim Fußball eine Mauer bauen? Und überhaupt, wenn ich jetzt Mose lese, das kann ich ja nicht wörtlich nehmen, wie soll das gehen? Kann es vielleicht sein, dass du Mose nicht verstehst, was eigentlich da steht und du siehst nur so Worte, interpretierst die mit deinem Sinn und verstehst gar nicht, was Mose meint. Und dann sagst du ja wörtlich, das geht nicht. Also beim Fußball eine Mauer aus Stein bauen, wörtlich nehmen, geht nicht. Lieben, bei Mose ist das so ähnlich. Und da gehen wir ran so und dann sagen wir, das geht nicht. Also wörtlich nehmen. Was sind die Konsequenzen aus dieser Geschichte? Die Konsequenzen sind, wir nehmen die Bibel wörtlich. Aber die Worte im Zusammenhang gemäß dem Gedanken des Schreibers. Wenn du in meinem Garten bist, von der Mauer, dann geht es um den Hintergrund der Garten, der Mauer im Garten. Sind wir in Berlin, geht es um den Hintergrund der Mauer in Berlin. Und sind wir beim Fußball, ist der Hintergrund die Mauer beim Fußball. Das ist, was derjenige Erzähler sagen will, das, was er im Kopf hat. Und dann muss auch dieses Wort Mauer in dem entsprechenden Zusammenhang genommen werden. Und genauso müssen wir die Bibel in dem Zusammenhang nehmen, wie die Worte gemeint sind. Ein ganz simples Beispiel aus der Bibel. Also zunächst nur das Wort erklären darf nur die Bibel. Das ist das Wichtigste. Ja? Das Wort, wie es gemeint ist, was es bedeutet, darf nur die Bibel. Die Bibel legt sich selbst aus, logisch. Hier ist ein Beispiel. Schabach. Das ist ein Wort. Das heißt, wird einmal verwendet im Psalm 63,4. Meine Lippen preisen dich. Dasselbe Wort wird verwendet im Psalm 65,8. Du stillst das Brausen des Meeres. Ein Wort, zwei völlig verschiedene Bedeutungen. Schabach einmal laut preisen und einmal Sturm stillen. Und was Schabach jeweils bedeutet, erkennst du nur, wenn du den Zusammenhang des Textes liest. Erst dann kannst du das Wort übersetzen. Und somit sehen wir wieder, der Zusammenhang ist wichtig. Was ist die Geschichte? Was will derjenige sagen, wozu er das Wort benutzt? Und da, wenn wir das verstehen, Mose besser verstehen, dann werden auch die Dinge verständlich, die da stehen. So haben wir hier den dritten Punkt, die Bibel wörtlich zu nehmen, die Bibel richtig wörtlich anwenden. Also sie so wörtlich anwenden, wie sie gedacht ist. Das ist der Punkt. Und nicht wie wir meinen, dass wir sie nehmen müssten.
Das ist ja nicht so leicht. Ne? Woher weiß ich denn, wie es wirklich gedacht war damals?
Dazu muss man die Schrift kennen. Das ist der Punkt. Kommst du nicht drum rum. Ich sage euch mal was, ich sage euch mal was ganz anderes. Ich ziehe mal kurz rein. Ja, ihr werdet euch fragen, ja, wie soll ich das alles umsetzen? Mal die Frage, ist das überhaupt für euch das Seminar, was ich heute halte? Nein, laut Bibel. Gott hat sowohl bei Mose als auch im Neuen Testament Lehrer eingesetzt, die Gottes Wort erklären sollen. Lehrer, die die Gemeinde aufbauen. Bei Mose steht, wenn du eine Frage hast, geh zu den Lehrern, den Leviten, die werden dir erklären, gemäß dem Gesetz, was geschrieben steht. Also, dass wir alle die Bibel lesen und selber versuchen zu verstehen, gibt es erst seit 100 Jahren, seitdem sich so Normalbürger eine Bibel kaufen können. Bei Luther hat sie übersetzt, seitdem war es möglich. Kostete so viel wie ein Mercedes heute eine Bibel. Das hat sich der normale Gläubige nicht leisten können. So, seit es die Bibelgesellschaften gibt, die großen, und die Bibel noch einen Euro kostet, seitdem, sagen wir mal 200 Jahre, ist es erstmal möglich, dass überhaupt jeder in der Gemeinde eine Bibel hat und die lesen kann. Die anderen 3000 Jahre vorher war das gar nicht möglich. Man ging in die Synagoge, man ging dann oder in die Kirche und hörte, in der katholischen Kirche noch in Latein, da hast du gar nichts verstanden. Man ging also und hörte die Worte und die mussten ihm erklärt werden, klar und deutlich. Als das Volk zurückkam aus Babylon, lesen wir, dass Nehemia mit den Lehrern das Volk zusammenholte und dann haben sie laut und deutlich vorgelesen und das Wort erklärt, dass das Volk es verstanden hat. Gott hat Lehrer eingesetzt, und die sollen das Wort klar und deutlich erklären. So jeder gemäß seiner Aufgabe. Und wenn ihr das nicht versteht, muss man mal nachdenken, wenn ihr nicht Griechisch könnt, nicht Hebräisch, die Zusammenhänge nicht kennt, vielleicht ist es gar nicht so gedacht, dass ihr alle Hebräisch lernt und Griechisch und bei den allen Aufgaben, die ihr hat, und das ist vielleicht noch eine Hausfrau, die hat 4 Kinder, wie soll die das machen? Ja, und die Männer gehen arbeiten den ganzen Tag. Gott hat Lehrer eingesetzt und die sollen die Dinge klar bringen. Der Konsequenz ist, wenn die Lehrer falsch lehren, wird das Volk in die Irre geführt. Das Jeremia 23, Gott ist ganz scharf mit den Hirten, geht er ins Gericht, die das Volk verführen. So, es ist gar nicht so verwunderlich. Eigentlich müsste ich mit den Lehrern zusammensitzen, die predigen, die Hauskreislehrer sind, und müssten wir uns zusammensetzen und diese Dinge bearbeiten, und dann müssten sie das weitergeben. Weil es aber nicht so ist. Wir sind in der Situation, wie ich am Anfang gezeigt habe, 42.000 verschiedene Lehren. Und guckst heute ins Internet, hast du zig Lehren und Videos, und jeder lehrt und jeder weiß genau Bescheid, wie das ist und wie was ist. Wo ich mich frage, sind die alle von Gott eingesetzt? Weil manchmal brauchen wir nur 2 Bibelstellen kennen und du kannst das schon, weißt, da liegt er falsch. So, diese Sache ist, wenn man sich damit beschäftigt, versteht man es. Wenn man die Bibel lernt, versteht man diese Dinge. Und mein Geheimnis ist einfach, ich lerne die Bibel. Und ich habe gemerkt, umso mehr ich die Bibel kenne, dann weiß ich, es steht da, ich sehe, wie Jesus das macht, es steht da, es steht dort, habe die Stellen im Kopf. Wenn ich eine Predigt höre, dann rattert es in meinem Kopf, okay, was der Prediger sagt, stimmt, dann es steht dort, auch wenn er das nicht sagt. Und dann merke ich aber auch, jetzt beginnt er abzuweichen, jetzt bringt er seine Meinung rein, ah, das steht nicht mehr da. Ah, was er jetzt sagt, steht das Entgegengesetzte da. Wenn das nicht ist, weiß ich, dass ihr ziemlich überfordert seid. Aber es bleibt nichts übrig, weil die Situation so ist, wie sie ist, müssen wir uns einfach mal gesamt damit beschäftigen, wenigstens, dass ihr eine Ahnung habt, okay, vielleicht liege ich ja hier und dort falsch, und wir müssen einfach mal uns Zeit nehmen auf dem Weg und die Dinge anschauen. Lass uns mal zum 4. Punkt kommen. Der hat meines Erachtens total in sich, ja, die Grundlage wieder, nichts hinzufügen, nichts wegnehmen, bewahren, aber steht doch bei Mose, ihr Lieben. Ist denn Mose so relevant für uns, überhaupt Mose und Propheten, ist das nicht so alles Altes Testament? So früher war das so in meinem Kopf, bis ich im Neuen Testament einige Stellen gelesen habe, die haben mich aber ganz schön zum Nachdenken gebracht bezüglich Mose und die Propheten, wie wichtig das für uns Gläubige im Neuen Bund ist. Zum Beispielsweise so die Stelle, da ist Jesus gestorben und auferstanden und die hauen alle ab. Und da sind 2 Jünger, die sagen, jetzt haben wir die Nase voll, Jesus ist gestorben, gehen wir zurück. Und zu aller Ding, heute noch früh, die Frauen sagen, das Grab ist leer, jetzt ist komplett, und wir gehen zurück nach Emmaus. Und dann kommt Jesus zu ihnen, so inkognito. Und habe ich mich mein Leben lang gefragt, warum erklärt er jetzt anhand von Mose und Propheten sein Leiden und Sterben? Nimmt er die alten Schriften? Warum sagt er nicht, hey, der Jesus hat euch doch vor 3 Wochen und vor 2 Wochen gesagt, dass er leiden und sterben wird und dass er auferstehen wird? Habt ihr das noch im Ohr? Er hat das euch doch alles gelehrt. Nein, das macht er nicht so. Er nimmt die ganz alten Schriften. Offensichtlich ist ihm das wichtig, aus Mose und Propheten die Dinge heraus zu erklären. Er fing an von Mose und Propheten und legte ihnen alle Schriften aus, die von ihm gesagt war. Also Jesus nimmt, um die Sache zu erklären, die Schrift. Was nimmt er? Mose und Propheten. Nach der Auferstehung. Okay, dachte ich mir, das ist eine Sache. Dann später trifft er sich mit allen Jüngern. Wir lesen dann, kurze Zeit später, da öffnet er ihnen das Verständnis, damit sie die Schrift verstanden. Offensichtlich ist es Jesus wichtig, dass wir die Schrift verstehen, und von Schrift spricht er hier von Mose und Propheten. Zu dem Zeitpunkt gab es noch nichts, was wir heute Neues Testament nennen. Ja, die Lehre schon, aber schriftlich, es geht ja um das, was schriftlich ist, das war Mose und Propheten, also der ganze vordere Teil. War also offensichtlich Jesus wichtig, dass wir das verstehen, um daraus die ganze Geschichte zu verstehen. Apostelgeschichte 17,11. Paulus kommt nach Berea. Er predigt den Juden das Evangelium. Und da steht da, die von Berea, die waren sehr edle, wohlgesinnte Juden. Und was haben die gemacht? Gesagt, Paulus, stopp mal. Immer langsam, immer schön langsam. Wir wollen erst mal gucken, ob das stimmt, was du sagst. Und dann steht da, ja, sie nahmen das Wort willig auf und prüften täglich in der Schrift, ob es so wäre. Woran haben die geprüft? Naja, die hatten Mose und Propheten, die Schrift. Und daran haben sie geprüft, ob Paulus die Wahrheit sagt. Wenn wir also jetzt zu Paulus kommen, und wir haben da so verschiedene Meinungen, wie nehmen wir das jetzt, wie verstehen wir das jetzt? Naja, gucken wir einfach mal nach, was die Propheten sagen. Dann wird mir ja gesagt, nee, das ist ja Altes Testament. Also ich darf das nicht machen, was die hier machen. Wenn wir also jetzt uns unterhalten über, wie ist das jetzt mit Gesetz und Werken? Oh, gucken wir mal, was bei Mose steht. Nee, das kannst du hier nicht. Wie ist das jetzt, alle Tage sind gleich? Haben wir doch so einen Satz, alles ist mir erlaubt oder alle Tage sind gleich? Können wir alles reininterpretieren? Ja, gucken wir mal, was in den Propheten steht, ob eine Zeit kommt, wo alle Tage gleich sind und die Gebote Gottes weg sind. Findest du nicht? Da bleibt nur noch das, das ist ja Altes Testament. Hier wird daran geprüft. Und als Apostelgeschichte 15 dieses große Diskussion war, schauen wir uns morgen Nachmittag noch an, aber eins dingt daraus, ja, als sie da so sich einigen, da fällt dieser Satz, den wir vielleicht übersehen, und damit stimmen die Worte der Propheten überein. Also was die da entscheiden, was die da diskutieren und wo sie zu einer Antwort kommen, das ist konfirm mit den Propheten. Die haben das also überprüft. Das haben die nicht so, jetzt ist unsere Meinung, wir machen das so und Gottes Geist hat uns das gesagt, auch nicht, sondern hey, die Propheten, das stimmt überein. Wieder so eine Sache. Und jetzt kannst du durch die Apostelgeschichte gehen bis zum Ende. Ganz am Ende, letztes Kapitel, 28, Vers 23, da steht, Paulus predigt das Reich Gottes und Jesus Christus. Und woraus? Paulus predigt Jesus und das Reich Gottes aus dem Gesetz Mose und aus den Propheten. Können wir das auch machen? Könnten wir mal eine Evangelisation machen und Predigttext ist Mose und Propheten. Ach, geht ja nicht, ist ja alles Testament. Paulus macht das. Da steht alles. Die Sachen haben mich zum Nachdenken gebracht, wie wichtig das ist. Und wenn wir zum Schluss nochmal den Timotheusbrief nehmen, das ist so der zweite Timotheus, da steht allerhand drin, macht das nicht so und so und wenn Probleme ist so und so, aber was ist eigentlich die Lehre? Was ist so fundamentale Lehre? Da steht nichts, außer ein Vers, da kommt das. Alle Schrift von Gott eingegeben ist nütze zur Lehre, zur Aufdeckung von Sünde, Korrektur und zur Erziehung. Und zuvor ist der Vers, da sagt der Paulus, hey, die Schrift, die du von klein auf hast, was hatte denn der Timotheus schriftlich von klein auf? Das war der vordere Teil der Bibel. Und den soll er lehren. Damit soll er Schuld aufdecken. Definiert mir das, was bei Mose steht, das, was Sünde ist. Es korrigiert mich, es erzieht mich. Also, das ist uns doch fremd. Aber wenn ich diesen Vers lese, das hat Paulus ihm geschrieben. Wir übersehen das. Wir gehen sofort drüber weg, was die Situation damals. Paulus schreibt das dem Timotheus und er hatte nur das, was wir als Testament nehmen und die Briefe des Paulus, die darauf hinweisen. So, das war die Situation. Heute ist das bei uns völlig aus dem Kopf raus und sobald wir so einen Vers lesen, wird das sofort übersetzt. Die Schrift ist das Neue Testament. Selbst wenn wir Psalm 1 nehmen, da wird auch da vorne ran an Beamer, Psalm 1, ja, selig ist der Tag und Nacht, nachsinnt über Gottes Gesetz. Das wird weggenommen und dann steht nachsinnt über die Schrift, über Gottes Wort und das ist Gottes Wort, ist dann gemeint das Neue Testament und auf keinen Fall Mose und die Propheten, weil das, was da steht, dann nicht mehr relevant ist. Also da wird einfach abgeändert. Da ist nichts bewusst, das ist ja alles unsere Theologie, die ist völlig normal und diese Verse werden einfach verändert. Also über diese Verse habe ich nachgedacht, Mose und Propheten zum Prüfen, das ist, was sie hier machen. Ja, sie nehmen Mose und Propheten zum Auslegen. Jesus, es wird geprüft, und es wird daraus gepredigt. So ist der Umgang im Neuen Testament mit Mose und Propheten. Und Lieben, das sind 6 Verse. Ich könnte euch 40 Verse bringen. Also 20 locker in diese Richtung und noch weitere 20, wo immer drauf Bezug genommen wird. Und noch weitere, die das untermauern. Das hat mich einfach zum Nachdenken gebracht und gesagt, wie kann das sein? Wie wichtig ist das? Und es hat etwas mit mir gemacht. Schauen wir doch mal uns die Frage. Der erste Teil der Bibel wird von uns genannt Altes Testament. Das ist unser Begriff, so betiteln wir das. Und was hat denn Jesus und die Apostel dazu gesagt? Wie nennen sie diesen Teil? Schrift. Die Schrift. Die Schrift. Ihr Lieben, das macht doch schon mal was mit uns, wenn es auch nur ein Name ist, ja? Es macht doch was. Also alt, also ich bin ja im Neuen Bund, also besser du fängst im Neuen Testament an, du liest doch nicht das Alte, das ist ja nur nicht mehr relevant, sondern das Neue. Aber für damals, für die ersten Christen, war das die Schrift, das war ihre Bibel. Was macht das mit mir? Was hat das mit mir gemacht, sage ich mal? Das war alt, fast nur für Israel, gesetzlich relevant, besser das Neue Testament lesen. Das hat einfach dieser Name gemacht mit mir. Wenn ich aber jetzt diese Schrift lese, finde ich, es ist zum Prüfen, Predigen und Auslegen, wie ich euch gerade gezeigt habe, und es enthält 3 gültige Bündnisse und einen alten Bund, ja, da gibt es einen alten Bund, der ist nicht mehr gültig, aber es gibt doch 3 Bündnisse, die sind gültig. Bund mit Noah, gültig. Der Bund mit Abraham, gültig. Der ist für uns sehr relevant. Und Bund mit David, gültig. Da ist ein Mose, ist ein Schwur dabei, also bei Abraham, der Bund, da ist ein Schwur dabei. Bei David hat Gott auch geschworen. Das macht Gott nicht oft, aber wenn er das macht, will er sagen, ey, das steht auf jeden Fall. Das heißt, diese Schriften enthalten sehr viel und einen Bund, der nicht mehr relevant ist. Und jetzt müssen wir unterscheiden zwischen Bund und Inhalt des Bundes. Wenn wir dann den Text lesen, ihr Lieben, der neue Bund ist verheißen für dasselbe Volk. Ich mache einen neuen Bund mit dem Haus Israel und Haus Juda, Jeremia 31. Selbe Volk und ich schreibe mein Gesetz in ihr Herz, selber Inhalt. Was neu ist, ist der Bund, wie wir zu Gott nahen. Das ist durch Jesus Christus. Ganz einfaches Beispiel. Arbeitgeber stellt jemand Neues ein, ja, und der ist halt nicht pünktlich und der sagt am zweiten Tag, komm mal her, hier ist dein Arbeitsvertrag, den ich jetzt gemacht habe, und dann macht er den zerrissen, Ende, weg. Der da geht, ist sauer, traurig und sagt, ey, tut mir leid, dass ich das so gemacht habe und so weiter, und der andere, jedenfalls um kurz zu machen, der sagt, okay, ich gebe dir noch eine Chance, komm wieder rein. Und er sagt, ich mache dir einen neuen Arbeitsvertrag. Was steht in dem neuen Arbeitsvertrag drinne? Steht jetzt drin, er darf später kommen, macht nichts, wenn er was veruntreut, auch nicht so schlimm. Unlogisch, ne? In dem neuen Arbeitsvertrag steht genau dasselbe drin. Ist halt nur ein neuer Vertrag. Aber der Inhalt ist derselbe. Und das ist der neue Bund in Christus, nämlich viel besser. Wir sind Kinder Gottes, wir sind erlöst. Aber der Inhalt, wie wir miteinander umgehen, wie wir leben, ist dasselbe. Die Tora soll in unser Herz geschrieben werden. Wenn wir darüber nachsinnt, das ändert so viel, wenn man diese Texte so nimmt. Natürlich muss man jetzt gucken, die ganzen Prinzipien anwenden, ja? Wenn wir auch noch machen, können wir den Text anders sehen? Können wir den irgendwie, dass es nicht so gemeint ist und dass es doch anders ist im Neuen Testament und? Da ist nicht viel. Steht einfach da, ich mache diesen Bund mit demselben Volk. So, das sind alles Verse, worüber ich nachgedacht habe und nachgedacht. Dachte, das kann einfach nicht sein und das hat meinen Blick total verändert. Und ich komme immer wieder dazu, die Bibel legt sich selber aus und ich muss einfach verstehen, was die Bibel dazu sagt an einer anderen Stelle. Wenn wir die Bibel lesen, möchte ich nochmal eins unterscheiden. Es gibt einmal die Lehre, die grundsätzliche Lehre, und die kommt aus der Schrift und die muss ich mit anderen Bibelstellen belegen. Es gibt aber auch noch das andere. Du liest einfach persönlich deine Bibel und Gott spricht zu dir. Persönlich und zeigt dir mit einem Vers etwas plötzlich, was du tun sollst, was du machen sollst. Und es kann sein, das ist ein Vers, der ist völlig aus dem Zusammenhang gerissen, aber dir wird was klar. Dann ist das für dich persönlich das Reden Gottes und das ist absolut wahr und richtig. Und es ist völlig drauf gepfiffen, sage ich mal, ob das Zusammenhang ist oder nicht und wie und was Gott spricht zu dir. Meine Mutti lag im Krankenhaus, weil die hat eine Borreliose gehabt, eine Zecke hat sie gebissen. Hat sich so alles so entwickelt und wie auch immer. Sie ist im Krankenhaus, betet viel, ist mit Gott in Verbindung und Gott spricht zu ihr. Aus dem Psalm ein Wort und da steht, Gott schilt das Tier im Schilf. Das war für sie das Wort. Gott schilt das Tier. Das Tier in meinem Leib, die Zecke, wird gescholten von Gott, die muss raus, ich werde gesund. Meine Mama ist gesund geworden, wieder rausgekommen. Korrekt, Gott hat zu ihr gesprochen. Was sie jetzt nicht machen kann, ist hergehen und sagen, das Tier im Schilf, was dort im Psalm steht, ist eine Zecke. Steht da, das ist der verkehrte Rückschluss. Aber dass Gott gesprochen hat, wenn du sagst, ey, Gott hat zu mir gesprochen, ja, in deinem Lebensweg durch Dinge, absolut wahr. Und wenn ich so ein Neues Testament lese, da sind manchmal, dass die Evangelisten da einen Vers zitieren, wo ich sage, Leute, der ist ja völlig aus dem Zusammenhang gerissen. Aber sie wollen etwas verdeutlichen. Und das, was sie verdeutlichen wollen, stimmt. Und da gehe ich mit, aber ich kann daraus jetzt nicht diese Lehre ableiten. Ja? Ich rufe meinen Sohn aus Ägypten und auf Jesus bezogen. Na klar, ja, kennt ihr die Geschichte. Aber lies mal, was da steht im Propheten. Ich habe meinen Sohn aus Ägypten gerufen, über die Gottlosigkeit von Ephraim steht da geschrieben und so weiter. Das kannst du nicht auf Jesus beziehen. Aber dieser Punkt, er ist aus Ägypten und er bringt das an, der stimmt. Also das ist dieser Punkt, dass dieses andere, Gott spricht etwas hinein in eine Situation und nimmt einen Vers, zeigt dir etwas aus der Schrift, dann ist das Reden Gottes und dann ist das nicht das, wovon ich heute Abend spreche, sondern heute Abend spreche ich von der allgemeinen gültigen Lehre und da gilt nichts hinzu, nichts wegnehmen, bewahrt die Dinge so, wie sie sind. Um 7, kurzen Break, jetzt mal so Fragen, die ihr dazu habt, das ist schon über die Hälfte, die ich habe von dem, was ich bringen würde. Also könnt ihr das nachvollziehen. Erstmal nur diese Dinge verstehen, worauf wir achten müssen beim Lesen, ohne dass ihr das jetzt sofort anwenden könnt. Mir ist das schon klar, das braucht Training. Aber wenn man diesen Wegen nachgeht, ja, könnt ihr das nachvollziehen? Ist das für euch etwas, was ich verständlich rüberbringen kann, oder ist in Dinge unklar?
Ja, ich habe gemerkt, bei uns auch im Hauskreis, wenn wir Bibelstellen lesen, wir lesen ja auch ein Kapitel, Mose, wie auch immer, und wir nehmen Parallelstellen dazu, die sich auf diese Bibelstelle beziehen, wird das Verständnis besser, diese Dinge zu verstehen. Na, so ist es ja ein Begriff, ein Zusammenhang, aber wenn man das noch untermauert durch zusätzliche Bibelstellen, also die Bibel im Gesamten liest sozusagen, dann wird es leichter, auch Dinge zu verstehen.
Die Parallelstellen zu nehmen, ist der erste leichte Schritt. Der erste einfache, praktische Schritt. Ja. Das ist am Anfang, das ist absolut korrekt und leicht umzusetzen.
Ich habe jetzt dazu nichts, aber was mir immer durch den Kopf geht, ist, also ich kann das total nachvollziehen, was du sagst, aber es gibt ja so viele verschiedene Bibelübersetzungen und da wird es ja dann auch manchmal
also wenn, schwierig. Wenn ich wirklich studiere, nehme ich verschiedene Übersetzung, aber dann gehe ich gleich ins Hebräische oder ins Griechische, was steht da für ein Wort, nehme den Vers und gucke, was da steht und dann wird es deutlich. Na klar, ich kann mit einer deutschen Bibelübersetzung nicht viel anfangen, ganz ehrlich. Und wir sind heute in einer Zeit, ihr Lieben, da musst du nicht perfekt Hebräisch kennen, wenigstens, also jede App hat auch das Hebräisch drauf und du kannst reingehen und kannst das Wort anschauen, kannst die Erklärung anschauen, aber ehrlich, auch selbst die Erklärung im Wörterbuch ist von Menschen gemacht, wie sie es sehen. So, das beste Wörterbuch, wo ich sage, das ist top, kann ich euch empfehlen, das ist wiederum die Bibel selber. Das heißt, wenn ich jetzt ein Wortstudium mache, ich nehme das Wort, das hebräische Wort, und lasse mir dann auflisten in meiner App, wo steht dieses hebräische Wort überall in der Bibel. Und plötzlich siehst du ganz verschiedene Anwendungen und dann kriegst du ein Bild, wo das verwendet wird, wie es verwendet werden kann und verstehst es besser. Klar kann ich auch noch einiges an Grammatik diese Sachen und kann mich da reindenken und kenne viele hebräische Worte und studiere das genauso, da kommt das. So, also allein mit einer deutschen Bibel fehlt es. Aber ist ein Anfang. Heute, ich will euch wenigstens mal, dass ihr nachdenkt, okay, vielleicht sind doch ein paar Fehler, ein paar Dinge, die in unserer Theologie vielleicht doch nicht so sind, von Menschen gemacht, reingeführt. Was wolltest du? Willst du was sagen?
Du brauchst, denke ich, für uns alle keine Lanze zu brechen für das Alte Testament. Das ist ein Schatz, da sagt keiner, das soll man nicht lesen. Trotzdem sind wir im Neuen Testament in einer ganz neuen Dimension und das Leben unter dem Gesetz ist abgelöst durch das Leben im Heiligen Geist. Und von daher geben sich dann schon Fragen, was ist dann noch
anwendbar. Und das, was du sagst, darüber reden wir ja morgen drüber.
Okay.
Ja, das ist ja, heute ist ja die Herangehensweise. Und wenn ich morgen dann darauf zurückkomme, das ist ja der Punkt, dass wir dann schauen, okay, wiederum, was steht noch geschrieben? Was ist das von Wort? Warum lege ich das da hinein? Warum sehe ich sofort in diesem Satz das so und so? Man kann so anders sehen. Also das ist heute einfach mal dieses drüber nachdenken, wie wir herangehen, dass wir da etwas sorgsamer sind.
Ja. Und das andere, das hast du noch relativiert, denn jetzt kam am Anfang ein bisschen so rüber, als sei die Errettung auch von den Werken abhängig. Und das stimmt ja nicht, sondern du hast nachher schon nachgeschoben, die folgen dann aus der Errettung. Aber die Errettung selbst,
okay, ich hab
die
das ist nicht, aus dem Glauben. Genau, bist korrekt, das ist ganz korrekt, so habe ich das auch gesagt. Ich habe vielleicht am Anfang nur einen Vers gebracht und jetzt ist wieder die Gefahr, nehme ich nur Jakobus 2, 24. Dann habe ich sofort, ja, wir werden nicht durch Glauben gerettet, sondern durch Werke, das steht da. Ich kann sofort die andere Seite lehren und von einer Seite vom Pferd fallen. Was verkehrt ist, das wissen wir alle, aber es steht so da. Und jetzt darf ich auch nicht nur einen anderen Vers nehmen und den so lehren. Das, was ich zeigen wollte. Und die Antwort ist genau, wie du es formuliert hast. Die Werke zeigen unseren Glauben, aber durch Werke wirst du nicht gerettet. Lieben, das ist auch ziemlich einfach. Es gibt die Werke, dafür gibt es Lohn und es gibt das Gesetz, das beschreibt, wie wir miteinander umgehen. So, wenn ich die Straßenverkehrsordnung halte, ihr Lieben, ich habe noch niemals eine Belohnung bekommen. Immer nur dann, wenn ich sie übertrete. Und wenn du das Gesetz hältst, komplett, da gibt es null Belohnung, weder ewiges Leben, noch gibt es irgendeine Belohnung. Das ist der Standard, wie wir miteinander umgehen. Wie du möchtest, dass die Menschen mit dir umgehen sollen, so sollst du mit ihnen umgehen, sagt Jesus. Matthäus 5, nein, 12, 7, also 7, 12, sagt er. Und das ist das Gesetz und die Propheten. So wie du möchtest, dass man mit dir umgeht, geh du mit den anderen um. Und das beschreibt Mose und die Propheten. Also das Gesetz war nie für Errettung gedacht. Die ganzen Werke geht gar nicht, sondern die sind dafür da, wie wir miteinander umgehen. Das müssen wir ganz klar voneinander trennen, dann würde die Frage gar nicht aufkommen. Und die Errettung war schon immer im Glauben. So, schauen wir uns morgen nochmal detaillierter an, die Paulus-Stellen, ja? Kommen wir drauf zurück. Aber das, was, wie du es jetzt formuliert hast, war es korrekt. So habe ich es auch formuliert. Vielleicht nicht am Anfang, ja? Um ein bisschen Spannung zu bringen, aber das ist klar. Guck mal, es ist 7:45. Also 25 Minuten bin ich durch, wenn ihr das noch wollt. Habt ihr jemand noch? Wollt ihr jemand noch was sagen? Ja, bitte.
Ja, ich wollte nur mal kurz sagen, es gibt ja da auch in der Theologie unterschiedliche Sichtweisen. Also ganz besonders ist ja der sogenannte, was aus dem Darwinismus kommt, also wo man sehr stark die einzelnen unterschiedliche Zeiten betrachtet und sagt
Dispensationslehre.
Ja, Dispensationslehre, genau.
Genau, die kenne ich. Also,
wo man sehr die Unterschiede betont.
Ja.
Und dann gibt es die Lehre, dass praktisch, was so mehr aus der Reformation und aus der reformierten Sicht kommt, dass der Bund praktisch dass der neue Bund auf dem alten aufbaut und praktisch den alten Bund zur Grundlage hat und das weiterführt. Und
genau, und jetzt muss man in der Bibel genau schauen, was steht, wo finde ich die Dispensationslehre, also was ich gerade mit Mose und Propheten gebracht habe, das spricht voll dagegen, weil die beziehen sich voll darauf, da ist nichts mit, das ist jetzt nicht mehr relevant, sondern die beziehen sich darauf und nehmen die Schrift. Habe ich, also ich, ja, das wäre jetzt auch eine Meinung, wenn ich sage, sehe ich nicht so, aber das muss man jetzt genau prüfen, mit all diesen Prüfsteinen, die wir heute angeschaut haben, muss man diese Lehren prüfen. Und ich nehme weder die Lehre noch die Lehre, einfach, was sagt die Schrift konkret, was steht da mit all den Prüfsteinen. Okay?
Macht das Leben ziemlich einfach, ne?
Ja. Ja. Also ich kenne die Lehren, ich habe die Bücher gelesen darüber und so weiter. Da sind so viele Fehler drin, sage ich euch. Ist einfach. Will jetzt nicht noch in die Tiefe führen, aber ich beschäftige mich mit den Lehren. Ich habe mit den Mormonen im Park gesessen, habe über die Bibel gesprochen, ich habe mit den Zeugen Jehovas zu mir eingeladen, als sie bei mir geklingelt haben. Die sind da dreimal gekommen, dann nicht mehr, obwohl ich jetzt wieder eingeladen habe und versucht habe, so... Ich versuche, diese verschiedenen Lehren zu verstehen und mit diesen Menschen mich unterhalten. Und diese Gespräche waren schon nett mit den Zeugen Jehovas. Also wir waren ziemlich fair, ja, haben auch erkannt, dass ich gläubig bin. Also mir das zugestanden, Errettung, weil ich an Jesus glaube. Und dann haben wir halt über die Dinge gesprochen. Und immer wieder habe ich dann gefragt, okay, nett, was du gerade erklärst, aber wo steht denn das in der Bibel? Da kam aber nichts. Und dann kam wieder eine Erklärung, wo steht denn das? Zeig mir jetzt mal, ich will mal aufschlagen, will das mal lesen, wenn du mir sagst, das ist so und so. Das sind einfach Lehren. So, und dasselbe geht mir auch mit anderen Theologen so.
Du hast gesagt, dass es wichtig ist, dass man das Denken des Schreibers mitversteht. Und das ist richtig. Ich würde noch hinzufügen, man muss auch das kulturelle Umfeld verstehen, in welchem Zusammenhang das gesagt wurde, was Usus war, wie die Kultur damals funktioniert hat. Das gehört auch zum Verständnis der Schrift dazu.
Gut. Wenden wir das an, oder? Sag du. Okay.
Ich wollte noch einen Aspekt einbringen. Also ich finde das sehr plausibel. Vielen Dank für den Vortrag und für die Pointierung. Ich fand besonders interessant, nochmal auch so ein bisschen pausbäckig zu formulieren. Es gibt Leute, die sich damit beschäftigen, das sind die Lehrer, die haben eine besondere Verantwortung und auch dem folgen zu dürfen und nicht alles selber wissen zu müssen. die Erweiterung, die ich sagen möchte, ist nochmal, dass ich es immer lohnenswert finde zu gucken, also ich interpretiere die Bibel ja auch nicht nur für mich, sondern im Rahmen der Gemeinde, des Leibes Jesu, da erfahre ich Korrektur, regional, aber auch vielleicht global, dass andere Länder nochmal eine andere Sicht haben, wo ich vielleicht eingeengt bin in meinem kulturellen Setting. Also einmal zu gucken, wie beschreiben andere auf der Welt vielleicht die gegenwärtige Situation oder auch in der Vergangenheit. Weil auch da schon Leute sich kluge Gedanken machen, Dinge von Gott verstanden. Wenn ich mich überprüfen will, ob ich richtig liege, dann ist es auch lohnend zu gucken, was haben andere Christen, die sich gute Gedanken gemacht haben zu anderen Zeiten, unter anderen Wirkmechanismen von außen nochmal vielleicht gesehen, was mir gerade noch fehlt an Erkenntnis. Okay.
Das würde ich auch lesen und dann würde ich das im nächsten Schritt überprüfen, finde ich das, was ich da lese in der Schrift?
Also genau.
Genau dasselbe, ja. Und dieser kulturelle Gedanke, interessant, würde ich gerne eigentlich morgen nochmal aufgreifen. Ja. Okay.
Ja, das ist ja dieser Punkt, was wir auch lernen jetzt gerade. Was wir lernen, ist stückweise, ein Stückwerk, Schritt für Schritt bis zur Vollkommenheit zu kommen. Aber die Schrift sagt ja uns, wir werden es nicht am Anfang gleich aufschlagen und wir wissen alles. Das ist ja nicht der Punkt. Aber durch die Gespräche, durch den Austausch und den Zusammenhang der Bibel zu lesen, wie in den Hauskreisen, Hausgemeinschaften, wie in der Gemeinde, das ist ja dann, oh ja, das habe ich eigentlich noch gar nicht so erkannt. Ja, also das Stückwerk, Stück für Stück in der Schrift voranzuschreiten, das ist für mich das eigentlich.
Ja, das ist die Praxis. Das werden wir auch uns morgen anschauen. Das, was du sagst, steht direkt im Neuen Testament als Anweisung für die, die neu zum Glauben kommen, dass sie Stück für Stück lernen. Und nicht alles auf einmal, und deswegen ist niemand eigentlich überfordert, auch heute. Ich wäre nicht überfordert, wenn ich da sitzen würde. Ich würde sagen, okay, ich gucke mal Stück für Stück. Ich bin in Christus, ich bin errettet, ich bin vollkommen in ihm. Meine Schuld ist mir vergeben, perfekt in Gottes Augen, durch Christus vollendet, vollkommen in ihm, also ohne meine Werke. Und jetzt lerne ich mal, ganz entspannt, Stück für Stück. Aber ich lerne. Also da wäre ich nicht unter Druck, er setzt mich nicht unter Druck. Das ist der Punkt. Wenn du die Gnade verstanden hast, dann bist du erstmal entspannt und dann, okay, wir lernen das mal, wir beschäftigen uns damit. Morgen Nachmittag, Apostelgeschichte, okay? Werden wir direkt morgen drauf zurückkommen. Also das, was du gesagt hast, wie ist dein Name?
Toni.
Toni, das ist ein interessanter Punkt. Ja, würde ich gerne darauf antworten, aber lass uns, ja. Also ich würde, wie viel haben wir denn noch Zeit, nicht?
Genau,
oder doch?
Also es ist jetzt 20 nach 7 und Christian hat gesagt, er bräuchte jetzt nochmal 25 Minuten.
20?
Nicht. Ne? Also das entscheiden wir jetzt.
Okay.
Soll er noch 25 Minuten nochmal ein bisschen was nachlegen und dann machen wir morgen weiter? Oder seid ihr jetzt an dem Punkt, wo ihr sagt, es reicht erstmal, das war das erste Stück, das nehme ich jetzt mal so mit für heute Nacht und morgen geht es weiter. Das ist die Frage. So, also auf oder könnt ihr nicht antworten. Wer möchte gerne?
Ja? Finde ich das großartig, wie du das machst, erklärst und so. Das ist immer wert, nochmal 20 Minuten zu hören. Ich finde es aber auch nochmal spannend, jetzt so ein bisschen miteinander, voneinander zu hören. Was denkt der eine oder andere von uns oder was gibt es zu sagen? Und das fände ich jetzt nochmal besonders spannend, wenn man mit dir oder
ja, ja, ich versuche auch morgen. Auf jeden Fall bin ich morgen Mittag und auch Nachmittag. Ich bin so lange da, wie ihr Interesse habt und Fragen stellt. Also auf jeden Fall. Ich kann doch auf Toni antworten. Aber
sag mal, du hattest vorhin was gesagt zu diesen vier Punkten, die jetzt noch kommen würden.
Das sind Warnungen. Achtung, wenn du an die Schrift rangehst. Warnungen. Jetzt habe ich vier Grundlagen gelegt und dann sind Dinge, die einfach falsch gemacht wird. Ja? Geht um unser Herz, was verführerisch ist, geht um Dinge, Achtung, wo also Verführung ist. So eine Warnung, wie wir rangehen an die Schrift, worauf wir achten müssen. Morgen bringe ich das nicht, ich hab, sonst wird es zu viel.
Mach die Warnung. Wir wollen eine demokratische Abstimmung, ich bin dafür. Ja, das machen wir jetzt einfach so, ganz genau. Wer möchte jetzt die nächsten vier Punkte dann noch hören, diese Warnungen? Große Mehrheit.
Ja, Gottes Wort ist schärfer als ein zweischneidiges Schwert. Es unterscheidet Seele und Geist, Mark und Bein, ist ein Richter der Gedanken und Gesinnung des Herzens. Es geht also um unser Herz, geht doch ganz klar, wie gehen wir ran. Wenn man einfach diesen Vers auch mal liest, ja, Gottes Wort ist scharf. Wie ist das bei uns in der Lehre? Wenn wir um Jesus Christus reden, von Jesus, dann ist es absolut scharf. Nichts vorbei, das Fundament, wir glauben an ihn, wir sind erlöst durch ihn, ohne Werke, allein durch Gnade. Da ist unsere Lehre scharf, wie ein zweischneidiges Schwert. Wenn wir aber um diese Werke reden und Gesetz und Gnade und Mose und Propheten, da haben wir diese 42.000 Lehren, ja, Konfessionen, und da ist unser Schwert stumpf. Ist doch die Praxis. Wie kann das sein? Gottes Wort ist nicht stumpf, das sagst du über sich selbst, es ist scharf, also muss es doch an uns liegen, wie wir rangehen. Das ist eine Logik, die mir aus diesem Vers aufgefallen ist. Gottes Wort ist scharf. Wenn es für uns nicht scharf ist, dann liegt es offensichtlich an uns. Oder meint ihr, es liegt an Gott? Kann ich mir nicht vorstellen. So, ich sehe auf den, der zerbrochenen Geistes ist und der sich fürchtet vor meinem Wort. Haben wir diese Ehrfurcht vor dem Wort? Also stopp, ich könnte falsch liegen in meinen Verständnissen der Worte Gottes. Das ist Ehrfurcht. Das sagen, okay, also ich mache das, wenn jemand eine andere Meinung hat, das höre ich mir an und schaue mir an und frage, wo hast du das her, wo steht das, lass uns das mal vergleichen. Und ich bin ja nicht allein, ich bin in einem Netzwerk von Lehrern, wo wir uns austauschen, und die haben mich am Anfang auch gefragt, wo steht denn das? Das habe ich nur einmal gemacht und da habe ich mir vorneweg jedes Mal genau geschaut und gesagt, okay, du musst dich ändern, das steht ja gar nicht da, das war ja eine Meinung. Also das ist dieser Punkt, Achtung, ich könnte falsch liegen, und da gilt es, Gottes Warnungen bezüglich der Schrift ernst zu nehmen. Die erste Warnung ist Warnung vor Menschenlehre. Markus 7, vergeblich verehren sie mich, weil sie Lehren vortragen, die Menschengebote sind. Ihr verlasst das Gebot Gottes und haltet die Überlieferung der Menschen. Das heißt, die haben damals die Überlieferungen, das, was sie überliefert haben und was sie meinen, ihre Menschenlehre gehalten und gelehrt und dabei Gottes Gebote aufgelöst, und das macht Jesus da mehrmals. Ihr verwerft Gottes Gebote, erhebt Gottes Wort auf. Dreimal in dem Text sagt er, verwerft Gottes Gebote, und viermal, ihr glaubt eure Überlieferung und Tradition. Klare Warnung an Jesus, von Jesus. Ihr Lieben, das ist Lehre der katholischen Kirche, muss ich mal so sagen. Was ist das Fundament der Lehre der katholischen Kirche ist? Du brauchst für drei Dinge für deinen Glauben. A ist die Schrift, B die Tradition, C die Entscheidung der Päpste. Wenn der Papst etwas entscheidet, dann gilt das als Stellvertreter Christi auf Erden. Kann er etwas entscheiden, auch wenn das nicht in der Bibel steht, es gilt für dich. Und es gilt die Tradition. Da hat sich das so entwickelt in der Tradition, war ja bei den Juden auch, die hat sich so entwickelt, und dann gilt das. Und dann kommt ein Martin Luther, und was ist das Allerentscheidendste, was er gesagt hat? Allein die Schrift. Weg mit der Entscheidung der Päpste, die müssen wir erstmal überprüfen an der Schrift. Tradition überprüfen wir an der Schrift, allein die Schrift. Und das ist das, wo Jesus sagt, ihr habt Gottes Gebote verlassen. Das Erste ist also, Gottes Gebote werden verlassen und die Lehren von Menschen geglaubt. Und wie viel Tradition haben wir in unseren Dingen? Wie viel ist in unserem Kopf, was im Christentum geglaubt wird an Dingen, wo wir uns morgen noch einige Statements anschauen, die stehen so gar nicht da. Was haben wir in sich entwickelt über die Jahrhunderte, was einfach da ist, was uns gar nicht bewusst ist, das glauben ja alle, das ist ja allgemeine Lehre. Aber es ist über die Tradition entwickelt worden. So, da muss man hinschauen, ist es Tradition oder finde ich die Tradition, das, was ich felsenfest glaube, in der Schrift verankert. Das ist das erste Warnung, was sind Menschengebote, was ist Gottes Gebot. Die zweite Warnung ist vor Götzen im Herzen. Wir lesen Hesekiel 14. Die Ältesten Israels kamen zu mir, Gott zu fragen. Und Gott sprach, diese Männer haben Götzen in ihrem Herzen. Sollte ich mich wirklich von ihnen befragen lassen? Sag ihnen, so spricht Gott. Jeder, der einen Götzen in seinem Herzen hat und zum Propheten kommt, dem will ich antworten gemäß der Götzen in seinem Herzen. Die haben also schon einen Götzen, die wissen also schon, was sie wollen, die haben einen Götzen und dann kommen sie zu Gott. Was wollen sie dann zu Gott, wenn sie an den Götzen glauben? Was kann der Götze sein? Zum Beispiel eine fertige Meinung. Ich weiß, was da steht und jetzt schlage ich die Bibel auf und suche das. Und was sagt Gott? Ich antworte gemäß den Götzen in seinem Herzen. Dann antwortet dir Gott gemäß dem, was du suchst. Und dann wirst du das finden. Und jeder, der mit so einem Blick rangeht an die Bibel, findet plötzlich eine Bibelstelle, ah, hier steht's doch. Ah, das passt ja in meine Lehre. Das ist also eine Sache, die, wo wir aufpassen müssen. Wenn ich die Bibel mit einer bereits festen Meinung lese, dann finde ich, was ich suche. Ja? So, beispielsweise bei den Mormonen kriege ich den Flyer und da steht hinten drauf, das Buch Mormon ist die Wahrheit. Wenn du das nicht so siehst, da steht dann bitte, bete zu Gott und bitte den Heiligen Geist, dass er dir zeigt, dass das Buch Mormon die Wahrheit ist. Du bittest Gott, dass er dir das zeigen soll, da gehst du davon aus, es ist die Wahrheit, aber ich verstehe es noch nicht, Gott zeigt mir das. Nicht die Frage, Gott, ist das Buch Mormon Wahrheit oder nicht? Und das ist doch manipulativ. Und jetzt sagt aber Gott Folgendes, wenn du so zu Gott kommst, dann antwortet dir Gott gemäß dem, du kriegst die Antwort, ja, es ist Wahrheit. Das sind Dinge, die findest du in der Schrift, Gott lässt sich nicht spotten, was der Mensch sieht, wird er ernten. Oder wer so zu Gott kommt, dem antwortet Gott so. Das findest du an verschiedenen Stellen und das ist ernst, du kannst mit Gott nicht spielen. Das heißt, du musst wirklich sagen, okay, ich lasse meine Meinung, was ich weiß, kurz weg und ich lese, was da steht und lasse das auf mich wirken und lese als erstes, was da steht. Auch wenn es ein Widerspruch ist. Ich lese diese Stelle und die und wenn die scheinbar ein Widerspruch sind, dann muss ich die erstmal stehen lassen und muss drüber nachdenken, okay, wie löse ich das? Nicht, ach, hier steht ja, ach, das brauche ich nicht. Das wird aber gemacht, lieben. Das ist die Praxis. Also wenn ich an die Bibel rangehe und sage, boah, das ist so, oder wenn ich an Mose rangehe, Mose ist nur Gesetze, Gesetze, Gesetze. Ja, die kannst du sowieso nie halten. Wenn ihr diese Meinung habt, was wird dann passieren, wenn du Mose aufschlägst? Das sind nur Gesetze, Gesetze, kannst du gar nicht halten. Hier steht's doch, siehst du doch, du wirst genau bestätigt werden. Und ihr Lieben, das ist nicht meine Meinung. Das ist das, was die Schrift uns sagt. Lesen wir Jesaja 28, 10 bis 13, weil sie sagen, Gottes Wort im Vortext, ja, es ist nur Vorschrift auf Vorschrift, Vorschrift auf Vorschrift, Satzung auf Satzung, Satzung auf Satzung, hier ein wenig, da ein wenig. So reden diese, damals in Jesaja 28, haben sie über Gottes Wort gesprochen. Wisst ihr, wie Gott antwortet? So soll mein Wort für sie auch werden, Vorschrift auf Vorschrift, Vorschrift auf Vorschrift, Satzung auf Satzung, Satzung auf Satzung, hier ein wenig, da ein wenig, damit zurückwärts hinstürzen, zerbrochen, verstrickt und gefangen werden. Das heißt, Gott sagt, hey, wenn ihr so rangeht an mein Wort, das wird genauso für euch sein. Es wird genauso zu euch sprechen. Also es ist eine radikale Warnung. Ich darf nicht mit meiner festen Meinung rangehen oder mit meinem Vorurteil oder mit dem, was ich schon immer weiß und gelernt habe. Das hat mich wirklich zum Nachdenken gebracht und erschrocken, als ich das gelesen habe. Da ist Gott radikal. Da lässt Gott nicht mit sich spaßen oder so. Er sagt, wenn ihr das wollt, dass das Wort so ist, dann könnt ihr es so haben und kriegt es. Ja? Also Warnung vor Götzen, das ist dieser Punkt, Warnung vor Götzen im Herzen, wenn ich damit die Bibel lese. Das ist also der zweite Punkt. Hier geht es einfach, Jesaja 28, Zusammenhang lesen, mal darüber nachsinnen und dann sich selbst zu fragen, wo habe ich das vielleicht oder wo habe ich das? Also ich will euch nichts unterstellen, sondern unbewusst. Wir sind ja so erzogen, wir haben ja eine Tradition hinter uns. Wir sind ja so aufgewachsen und haben die Dinge alle so gelernt mit gutem Gewissen. Also ich unterstelle euch nichts Böses, niemanden, sondern das ist mit gutem Gewissen. Dem Einzigen, dem was Böses unterstelle, sind den Propheten hier. Also wir, für uns ist das ja nur zu verstehen, es kann uns auch passieren. Im guten Wissen und mit einer guten Haltung dennoch, kann es uns passieren. Und dann kommen wir zum dritten Punkt, und das ist das verführte Herz. Überaus trügerisch ist das Herz bösartig, wer kann es ergründen? Ich daher erforsche das Herz und prüfe die Nieren, um jeden Einzelnen zu vergelten, entsprechend seinen Wegen, entsprechend der Frucht seiner Taten. Wenn also hier Gott sagt, ich tue es gemäß deinen Wegen, dann ist das doch genau das, was wir gerade vorher gelesen haben. Wenn du so bist, dass du sagst, dein Wort Gottes sind ja nur Gebote, Gesetze kann man sowieso nie halten, dann wird es so sein. Und jetzt geht es hier nicht um Errettung, sondern geht einfach um unsere Haltung. Es geht um die Dinge, wie wir an Dinge herangehen. Und da wird beschrieben, dass unser Herz verführerisch ist, sich leicht verführen lässt. Wir sind es so gewöhnt, es fühlt sich gut an, aber unser Herz ist verführt. Wie oft haben mir Leute gesagt, naja, das siehst du so, ich komme gut damit zurecht, also mir geht es gut damit. Ich sehe das so und ich fühle mich gut damit. Seit wann sind denn unsere Gefühle der Maßstab dafür, für die allgemeine Lehre, wenn im Wort Gottes was anderes steht? Ich meine, die Heiden fühlen sich doch auch gut. Die brauchen Jesus nicht. Die fühlen sich gut, denen geht es gut. Da, unsere Gefühle, unsere Sicht, unsere Tradition und wie ich das gewöhnt bin, ist nicht der Maßstab, sondern Gottes Wort. Jesaja 44, 12, 20. Man fällt einen Baum und der Künstler schnitzt aus der einen Hälfte des Baumes einen Götzen und betet ihn an. Die andere Hälfte wird verbrannt, um sich zu wärmen und zu kochen. Immer, da ist doch null da. Und was sagt Gott dazu? Da ist weder Einsicht noch Verstand. Keiner nimmt es sich zu Herzen und sagt, ich habe den einen Teil mit Feuer verbrannt, Brot gebacken, Fleisch gebraten. Und aus dem Übrigen soll ich nun einen Götzen machen? Soll ich vor einem Holzklotz niederfallen? Genauso könnte er die Asche des verbrannten Holzes anbeten. Sein Herz hat ihn verführt und betrogen. Wie ist das mit dem Verstand und Einsicht? Sollen wir den nur gebrauchen oder nicht? Da haben wir ja auch schon wieder so einen Punkt, ja? Verstand und Einsicht. Die Bibel sagt sehr deutlich, den sollen wir benutzen. Wir machen mal kurz den Unterschied, kurz diese Beschreibung. An einer Stelle, wir sollen ihn benutzen und Sprüche sagt, verlass dich nicht auf deinen Verstand, verlass dich auf den Herzen, verlass dich auf den Herrn von ganzem Herzen. Da haben wir also auch zwei gegensätzliche Dinge. Einmal Verstand ja, einmal soll sich nicht drauf verlassen. Können wir ziemlich einfach auch auflösen. Nehmen wir einfach die Auferstehung. Ja, Gott sagt, die Toten werden auferstehen. Ist eigentlich leicht nachvollziehbar, ja, also ein Mensch, der gestorben ist, wieder aufersteht. So, kannst du dir doch vorstellen, ist machbar. So, Verstand sagt, easy zu verstehen, Gottes Wort. Jetzt kommt die andere Seite, jetzt sagt aber dein Verstand, halt mal, das habe ich noch nie erlebt. Das geht nicht, also kann ich mir nicht vorstellen, das funktioniert ja nicht. Das sagt mir mein menschlicher Verstand, das geht nicht. Und da sagt die Bibel, pass mal auf, dein Verstand sagt dir, dass es nicht geht, weil du es nicht erlebt hast, weil du es dir nicht vorstellen kannst. Das lass mal sein. Gott kann das und jetzt verlass dich auf Gott. Der kann das machen. Das heißt, um die Schrift zu verstehen, brauchen wir den Verstand. Dass wir das vielleicht nicht so einfach umsetzen können oder dass wir sagen, wie soll das gehen? Klar, da brauchst du Gott. Da musst du sagen, okay, das lass mal Gott, überlass das mal Gott. Und das sind so einige Dinge, da habe ich meinen Verstand sagen, Gott, das geht nicht. Ich manchmal zu Gott gesagt, aber ich gehe mal den Weg. Mit dir, Gott. Wir gucken mal. Ich sage, es funktioniert nicht, aber das ist mein Verstand. So, da können wir doch ganz klar trennen. Wenn es um die Schrift steht, geht, sollen wir es verstehen. Was ist das Gleichnis vom vierfältigen Acker, von diesem Sämann? Kennt ihr doch. Das erste ist, fällt auf den Weg. Und das ist, der Teufel kommt und nimmt es weg. Und das sind die, die das Wort Gottes hören, nicht verstehen und es ist gleich wieder weg. Also nicht verstehen ist kein Segen. Den Verstand nicht einsetzen ist nicht gut. Du sollst zuhören und es verstehen mit deinem Verstand, die Worte. Umsetzen dann, brauchst du Gott, vertraust auf Gott, aber das Verstehen von Gottes Wort, da brauchst du einen Verstand. Und da habe ich so in der Bibel so viele Verse gefunden, wo da mal steht, du sollst verstehen, wir sollen verstehen. Paulus betet um Erkenntnis, dass ihr den Willen Gottes erkennt, dass ihr es wisst und nicht rumeiert, was sind denn nur die Gebote, sondern dass ihr versteht und kennt. So, das ist also total positiv und hier, die haben keinen Verstand und keine Einsicht. Und Tatsache muss ich bei manchen Predigten muss wirklich meinen Verstand ausschalten. Ich denke, völlig unlogisch, das haut nie hin. Ah, das musst du glauben. Da musst du glauben einfach. Nicht laut Schrift. Die Bibel muss ich erstmal verstehen. Wie soll ich was glauben, wenn ich es nicht verstehe? Und das sind immer die Sachen, dass sie, wenn sie es nicht verstehen, nicht glauben können. Das heißt, das Erste ist zu verstehen, die Dinge. Und hier sind wir mit unserem trügerischen Herz verführt, weil es sich gut anfühlt, weil es so ist. Und wenn ich es nicht verstehe, muss ich halt glauben, wie es ist. Was der da erzählt, muss ich glauben. Geht da nicht die Schrift, sondern wie der das so interpretiert, soll ich glauben. Also das verführte Herz ist ganz, ganz trügerisch. Und der letzte Punkt, ihr Lieben, ein Ereignis als eine Lehre interpretieren. Da ist einfach was passiert und dann ziehen wir unsere Rückschlüsse, okay, weil das so und so passiert ist, ist das so und so. Mal Lukas 13. Jesus wurde berichtet, dass Pilatus einige Männer aus Galiläa während des Opferdienstes im Tempel hatte umbringen lassen. So hat sich ihr Blut mit ihren Opfertieren vermischt. Das sagte Jesus zu ihnen. Ihr denkt jetzt vielleicht, diese Galiläer seien schlimmere Sünder gewesen als ihre Landsleute, weil sie so grausam ermordet wurden. Ihr irrt euch. Das heißt, ihr denkt jetzt, die sind schlimmer, weil die so ermordet wurden und das ist nur euer Denken. Das sind Rückschlüsse. Die müssen schlimmer gewesen sein, sonst wären sie nicht so umgekommen. Jesus sagt, ihr irrt euch. Und dann nimmt er das gleich als Belehrung, wenn ihr nicht umkehrt, wird euch Schlimmeres widerfahren, wenn ihr nicht Buße tut und zu Gott umkehrt. So, ich kann hier einfach diese Lehre nehmen und deuten. Lehre, die aus gedeuteten Ereignissen oder Erfahrungen abgeleitet wird, ist fraglich oder gar falsch. Eine Lehre muss aus der Schrift kommen, wo sie gelehrt wird, wo klar steht, wo Gott sagt, so ist es, so und so soll es sein, und das sind meine Gebote. Wenn also eine Geschichte da ist, da kann ich nicht einfach eine Lehre ableiten. Ja? Niemand wird eine Lehre ableiten, weil David ist fremdgegangen. Okay, fremdgehen geht, das ist eine Geschichte, die ist einfach aufgeschrieben. Da kann ich das einfach nicht ableiten. Schau dir einfach den Sonntag an, steht nirgendwo. Da sind Geschichten, die haben sich am ersten Tag der Woche getroffen. Aus dem Ereignis wird was abgeleitet. Und da steht noch eine Stelle, wird abgeleitet, aber eine Lehre, dass alle Dinge vom Schabbat auf den Sonntag gelegt wurden im Neuen Bund, die gibt es nicht. Im Propheten gleich gar nicht, da geht es im Schabbat bis zum Ende, bis neue Himmel, neue Erde, sprechen die Propheten vom Schabbat. Und im Neuen Testament wird es einfach abgeleitet. Okay, Jesus ist auferstanden am ersten Tag der Woche, ganz klar. Okay, aber nirgendwo steht, dass daraufhin die Dinge auf den Sonntag gelegt werden. Das ist eine Lehre aus diesem Ereignis abgeleitet, was gut klingt, was plausibel ist, was, ja, okay, aber einfach mal prüfen, wo steht das? Kann ich jetzt die Propheten nehmen, die das verheißen, und jetzt stimmt diese Konsequenz des Sonntags mit den Propheten überein? Such's. Ja? Und du findest im Neuen Testament einzelne Stellen, aber du findest viel mehr Stellen, wo geschrieben steht, Paulus predigt am Schabbat zu Juden und Heiden. Beiden, zu Griechen und Heiden, predigt am Schabbat. Die Stellen werden einfach gestrichen, da wird nichts abgeleitet, aber wir nehmen diese ein, zwei Stellen und leiten es davon ab. Und dann die Auferstehung leiten wir davon ab. Okay. Einfach mal die Frage, kann ich das davon ableiten? Das ist jetzt ein positives Ereignis und es ist gut, aber es steht einfach nicht da, oder wir sollten uns die Frage stellen, wo das steht. Eine andere Stelle, die ist jetzt noch krasser, ist Jeremia 44, 8 bis 22. Indem ihr anderen Göttern dient, habt ihr Gott erzürnt. Das ist sozusagen der Vortext. Und jetzt antworten sie darauf. Da antworteten sie Jeremia, was die Worte betrifft, die du im Namen des Herrn zu uns geredet hast. Das akzeptieren sie, ja. Aber sie sagen, so wollen wir nicht auf dich hören, sondern wir wollen das tun, was wir gelobt haben. Wir wollen der Himmelskönigin dienen, wie wir unseren Vätern es getan haben. Das heißt, die haben der Himmelskönigin gedient und nicht Gott, von Gott abgefallen. Und Jeremia weist darauf hin, dass sie Gott erzürnt haben, und sie sagen ihm ganz klar, ja, du redest im Namen des Herrn von Gott, der hat uns aus Ägypten geführt, wir kennen ja die Geschichte, wir wissen das, aber wir wollen das nicht. Wir dienen der Himmelskönigin. Warum? Was ist der Punkt? Die Geschichte, ihre Erfahrungen, die sie gemacht haben, sagen ihnen, die Himmelskönigin, die müssen wir anbeten. Sie erklären ihm, damals hatten wir Brot in Fülle und es ging uns gut und wir erlebten kein Unheil. Sobald wir aber aufhörten, der Himmelskönigin zu räuchern und Trankopfer auszugießen, hat es uns überall gefehlt und wir wurden durch Schwert und Hungersnot aufgetrieben. Da war es die Geschichte. Sie haben Gott erzürnt. Gott schickt immer mehr Propheten, bis er dann Gericht schickt. Und dann war der Punkt, da waren welche, die haben gesagt, hört auf. Die haben aufgehört, aber das kam schon das Gericht Gottes. Und jetzt haben sie das nicht so, wie der Prophet erklärt, gedeutet, sondern sie haben gedeutet, jetzt, wo wir aufhören, kommt plötzlich Krieg und Hungersnot, weil wir ihn nicht mehr räuchern. Das muss der Grund sein. Nicht, was der Prophet sagt, sondern weil wir aufhören. Es war genau umgedreht. Weil sie ihr geräuchert haben, kam das. Aber sie haben es genau andersrum gedeutet und sagen, hey, es ging uns gut, fertig. Andere sagen, ja, also seit ich irgendwie zum Glauben gekommen bin, habe ich nur Stress. Also früher als Heide ging mir es gut. Also das kannst du drehen, wie du willst. Du kannst aber nicht einfach ein Ereignis nehmen und weil mir es gut ging und weil es so ist, nehme ich den Rückschluss, das muss richtig sein. Das ist dieser Punkt. Wir können ja nicht rangehen und sagen, also du hast in der Kirchengeschichte viele, viele Erweckungen. Die haben alle den Sonntag gehalten. Und weil Gott Erweckung gibt, deswegen muss das richtig sein im Sonntag. Muss nicht. Die Schrift erklärt, was richtig und falsch ist. Wenn Gott jetzt so gnädig und barmherzig ist, dass er aufgrund des Glaubens der Menschen dort Erweckung gibt, ist das vielleicht eine ganz andere Geschichte. Gott ist gnädig und barmherzig und er lässt Dinge zu und er gibt und rettet, wo ein Mensch glaubt, rettet er. Und selbst wenn der in falscher Lehre steckt und wenn das ein Katholik ist, der seinen Rosenkranz betet und wenn der ehrlich zu Gott ist, ihr Lieben, Gott sieht das Herz an. Aber das ändert nichts an der Lehre. Ich meine, lest einmal die Könige, da sind diese Könige nach dem König Salomo, das Land wird geteilt und dann kommen die gottlosen Könige und dann kommt der Asa, ja, erster Könige 15. Und dann steht da, er schafft den Götzendienst ab und richtet wieder den Tempel Gottes auf und richtet den Priesterdienst ein und er war Gott wohlgefällig, ein Mann nach Gottes Herzen. Und er tat, was Gott wohlgefällig war. Und dann im nächsten Vers steht, aber die Höhen tat er nicht ab. Aha, das hat er übersehen. Und trotzdem steht über sein Leben, dass er rechtschaffen war. Und dann geht es 6 Könige so lang, die waren alle, sagt Gott, die sind rechtschaffen, aber die haben die Höhen übersehen, wo das Volk hier und da geräuchert hat, den Götzen. Dennoch war der Mann ein Mann nach Gottes Herzen. So, wenn jetzt jemand nach Gottes Herzen lebt, und das sind wir ja alle, dann sind wir ja für Gott wohlgefällig und Gott sagt, hey, ich sehe deinen Glauben und ich sehe, du bist voll dabei. Auch wenn wir irgendwo Dinge gelernt haben, die vielleicht gar nicht in der Bibel stehen und wir meinen, sie stehen da. So, das ist der Punkt, das gilt zu verstehen. Wir sind in der Gnade Gottes. Der Rückschluss, weil Gott Gnade gibt, muss das alles richtig sein. Der Rückschluss ist falsch, weil diese ganzen Könige waren von Gott gesegnet und dennoch waren Dinge falsch. Und das kannst du weiter fortführen, ja, weil dann Hiskia kam. Der hat dann die Schlange weggeräumt, der sie immer geräuchert hatten, der eisernen Schlange. Das heißt auch, die ganzen Könige haben auch der Schlange und David auch, weil die hatte Mose in der Wüste aufgerichtet. Der hat den Götzendienst abgeschafft und der hat auch die Höhen abgeräumt. Und dann kommt Josua, übernächste König. Und da lesen wir, dass der die Schrift liest und plötzlich entdeckt der das Passa. Und dann sagt er, ich lasse uns das Passa feiern. Und da wurde das Passa gefeiert, wie es nicht gefeiert wurde seit der Zeit der Richter. Also haben die anderen Könige alle, die nach Gottes Herzen waren, und selbst David hat das übersehen, das so zu feiern, wie es da steht. Ja? Und dann geht es weiter, die kommen in die Verbannung, müssen die, weil danach wieder Götzendienst ist und so weiter, kommt zurück aus der Verbannung und Nehemia predigt Gottes Wort und sagt, jetzt lass uns Gott nach Gottes Wort leben. Und dann lesen sie die Schrift und legen es dem Volk aus und entdecken, da steht was vom Laubhüttenfest. Und dann steht da, sie feierten das Laubhüttenfest, wie es nicht gefeiert wurde seit der Zeit Josuas. Also alle Könige haben das auch übersehen. Und trotzdem hat Gott Gnade gegeben. Trotzdem waren die nach Gottes Willen, auch wenn sie dieses und jenes und das übersehen haben. Das müssen wir verstehen, dass ich versöhnt bin mit all denen, die in Christus sind. Das ist nicht mein Punkt. Die sind in Christus und Gott gibt Gnade und Gott rettet, aber Gott will Dinge wieder verändern. Er hat mit Martin Luther angefangen, allein die Schrift zurück aus Gnade gerettet und dann kamen die Brüder. Wir sind alle Brüder, wir können gemeinsam Abendmahl feiern, ohne dass ein Pastor dabei ist. Ist selbstverständlich für euch. Dann kamen die Pfingstler. Gottes Geist wirkt heute noch, selbstverständlich von euch. Sprachengebet, offensichtlich kein Problem, das zu erwähnen. Ja, ist erst seit der Geist ausgegossen wurde, wieder im großen Maße da. Dann kam die Bewegung der Charismatischen, Gott anzubeten. Ganz, ganz stark. Und jetzt ist eine Zeit, wo Gott sagt, hey, schaut doch mal hin, meine Feiertage, meine Feste und schaut doch mal nach Mose. Vielleicht habt ihr da was übersehen. Schaut euch die Dinge an. Und das ist seit 15 Jahren. Dass immer mehr Menschen munter werden und sagen, hey, wir müssen mal gucken. Und fangen an, den Schabbat zu halten. Und sagen, hey, da haut was nicht hin. Wir müssen und entdecken die Schrift. Das ist eine Bewegung, die ich entdecke seit 15 Jahren und immer mehr entstehen diese Schabbatkreise, diese Hausgemeinden, wo Menschen am Schabbat zusammenkommen und Gottes Wort lesen und gemeinsam Gemeinschaft haben. So, das ist eine Entwicklung, die ich sehe, wo man einfach mal hinschauen muss, weil jetzt auch der Punkt ist, in all den Reformationen bei Luther und die Brüdergemeinde, ja, bei Luther gab es dann wieder Abspaltungen, bei der Brüdergemeinde gab es auch wieder zwei. Bei den Pfingstern gab es Extreme, ja, wenn wir dran denken. Also überall gibt es dann wieder so, dass es abdriftet, weil sie etwas entdeckt haben und das ist jetzt unseres und wir sind Pfingstler und vergessen andere Dinge und gehen den Weg nicht weiter. Also in all die Reformatoren, wo ich sehe, dass Gott etwas gibt und jetzt weiterzugehen und zu schauen, was ist jetzt dran. Und wir nehmen das von Martin Luther mit, allein die Schrift und die Brüder, wir können alle zusammen und die Pfingstler, Gottes Geist wirkt heute noch und noch die Baptisten, wenn wir taufen, Erwachsene, wir tauchen sie unter und wir nehmen den Lobpreis mit aus der charismatischen Bewegung und wir schauen, Gott, wo führst du uns jetzt hin? Stück für Stück deckt Gott alle Dinge wieder auf, die verschütt gegangen sind. Und wann kommt Jesus wieder? Apostelgeschichte 3,21, er wurde in den Himmel aufgenommen und bleibt da und kommt wieder, wenn alle Dinge wiederhergestellt sind, die Gott gesagt hat von Anbeginn. Da muss eine ganze Menge wiederhergestellt werden. Ich sehe, dass die Schrift wiederhergestellt wird durch all die Reformatoren und wir noch nicht zu Ende sind mit dem reformatorischen Prozess, der vielleicht bei Martin Luther gestartet ist. Richtig dolle, die Reformatoren zuvor kamen nicht durch, die wurden umgebracht, aber Martin Luther war ein Mann, da ist die Reformation gelandet. Und dann ging es weiter mit den Reformatoren bis heute. Und leider spaltet sich immer alles immer mehr, immer wieder. Das ist eine Katastrophe. Gott will, dass sein Volk einen durch sein Wort. Also das ist der Punkt noch zu dieser Geschichte, wo wir heute drinne stehen. Ja? Und die Bibel legt sich selbst aus, wenn er den Satz mitnimmt, das ist einfach der Punkt, der zusammenhängend über alles zu sagen ist. Das ist der Punkt soweit bis hierher. Zehn vor acht, wir sind pünktlich.
Gibt es im Moment Fragen, irgendwas, was euch unter den Nägeln brennt, was ihr jetzt loswerden müsst noch, bevor wir Schabbat feiern oder bevor es morgen weitergeht? Okay, morgen haben wir mehr Zeit und da wird sicherlich mehr Diskussion sein. Und ne, natürlich gibt Christfried was rein, aber dann können wir eben auch miteinander, untereinander und mit ihm sprechen und mehr diskutieren, mehr teilnehmen, als heute vielleicht so möglich war. Aber morgen, wie gesagt, haben wir auch mehr Zeit dann. Jetzt würde ich dann den Lehre-Teil abschließen und einladen, dass wir Schabbat feiern, und die, die nicht Schabbat mitfeiern wollen, denen wünsche ich einen sicheren, gesegneten Weg nach Hause und einen schönen Restabend und freue mich auf euch morgen früh. Aber ihr seid ihr nicht alle bei der Schabbatfeier dabei? Können noch welche dazu? Ja, zur Not werden wir schon irgendwie satt werden.